Fritz.
Podcast.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Schönen guten Abend. Ich finde, das ist der Begriff, der seit den Attentaten, seit den Anschlägen in Paris am häufigsten genannt wurde, zumindest so in der Berichterstattung, die ich gehört habe, die ich gesehen und gelesen habe, die Freiheit. So viele reden von der Freiheit jetzt in diesem Zusammenhang, sagen, das war ein Angriff auf die Freiheit, ein Anschlag auf die Freiheit. Andere, zum Beispiel habe ich ein paar sogenannte O-Töne, wie wir auf Radio Deutsch sagen, also ein paar Antworten von Teilnehmern dieses Trauermarsches in Paris am Wochenende gehört, die fragten, warum sind sie hier? Und die ganz viele von denen, die sagten, wir stehen hier für die Freiheit ein. Wir müssen die Freiheit verteidigen. Und ich glaube, dass verschiedene Menschen Verschiedenes meinen mit Freiheit und Verschiedenes begreifen unter Freiheit. Und deswegen würde ich gerne heute mit euch darüber sprechen, was ihr eigentlich versteht unter Freiheit, wie frei ihr euch fühlt in eurem Leben und ob ihr, auch ganz aktuell auf die politische Lage gesehen, ob ihr wirklich das Gefühl habt, dass unsere Freiheit in Gefahr ist, dass eure Freiheit, dass eure, meine, unsere Freiheit gerade bedroht wird. Und dann ist ja auch die Frage, durch diese Terroristen, durch Terroristen wie die, durch diese Geisteshaltung, die es offensichtlich in kleinen, vereinzelten Zellen auch in Europa gibt, oder durch was ganz anderes? Also ist unsere Freiheit bedroht und wenn ja, durch wen?
Eure Meinung?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Ist jetzt ganz schön viel verlangt und ist auch ein ganz schön großes Feld, aber so ist das eben mit der Freiheit. Ne? Da kann man sich begrifflich dran abarbeiten, dann kann man sich überlegen für sein eigenes Leben, bin ich eigentlich frei? Und was macht mich eigentlich zu einem freien Menschen? Lebe ich in einem Land, was es mir gewährleistet, was es mir gestattet, frei zu sein? Oder fühle ich mich hier gar nicht frei? Kann der Mensch überhaupt frei sein? Wie frei seid ihr denn in eurem Leben? Und habt ihr das Gefühl, dass die Freiheit bedroht ist? Dass die Freiheit droht, eingeschränkt zu werden, bedroht zu werden von außen, von wem auch immer? Also an diesem Freiheitsbegriff würde ich mich gerne, sehr gerne gemeinsam mit euch ein bisschen abarbeiten in den kommenden zwei Stunden. Meldet euch, ruft an, lasst uns erstmal einen Anfang machen, erstmal irgendwie uns diesem Begriff nähern unter 0331 70 97 110. Also traut euch ruhig, ihr müsst nicht 8 Jahre den Beck-Katalog von Nietzsche studiert haben, um zu wissen, was ihr empfindet, wenn ihr das Wort Freiheit hört. Ich lade euch ein, anzurufen, um ein bisschen mitzureden unter 0331 70 97 110 möchte ich gerne über diesen Begriff der Freiheit reden. Und ich möchte gerne von euch wissen, was für euch Freiheit ist, wie frei ihr euch fühlt oder auch wie unfrei. Und ich möchte von euch wissen, nachdem ihr jetzt auch die ganzen letzten Tage das verfolgt habt, das Thema ist ja auch echt ein Riesenthema, hat ja irgendwo auch was erschüttert, dieser Terroranschlag in Paris. Und natürlich folgen jetzt die Diskussionen, was für Konsequenzen soll es darum geben. Natürlich gibt es auch pathetische Worte teilweise, vielleicht auch zu Recht so. Ich meine, man sollte sich nicht lustig machen darüber oder das irgendwie zynisch betrachten oder so, dass Leute da jetzt wirklich trauern. Und gerade wenn man das so hört aus Frankreich von Leuten, die in Paris leben, von Franzosen und so, die für die das wichtig ist, da so zusammenzustehen und irgendwie auch eine Einheit zu sein und zu sagen, ja, ihr habt, irgendjemand hat hier uns alle angegriffen. Und viele sagen dann eben, unsere Freiheit. Und ich möchte gerne von euch wissen, ob ihr das findet, dass diese Freiheit bedroht ist. 0331 70 97 110. Ist unsere Freiheit bedroht hier? Fühlt ihr das? Empfindet ihr das so? Und wenn ja, durch wen? Und wie frei seid ihr eigentlich in eurem Leben? Was heißt das eigentlich, Freiheit? Das ist ja, so habe ich gelesen, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, es ist ja sozusagen die größte Errungenschaft, das höchste Gut, was es in unserer Gesellschaft überhaupt gibt und geben kann. Sind wir da? Sind wir hier frei? Und gibt es welche von außen, so wie zum Beispiel diese islamistischen Terroristen von Paris, die unsere Freiheit bedrohen? Oder wie würdet ihr es sehen? Meldet euch 0331 70 97 110. Lennart, hallo.
Hallo. Zuallererst sage ich, frei ist eigentlich nur der, der objektiv auf etwas schauen kann. Und wenn ich jetzt einfach mal sagen kann, ich möchte diesen Schokoriegel kaufen, weil mir der in der Werbung angeboten wird, wird er mir in der Werbung angeboten. Und das, was mir gerade dazu einfällt, ist einfach...
Du bist dann nicht mehr frei, weil du manipuliert wirst?
Ja, das ist auch ein Aspekt der modernen Freiheit, wie ich jetzt einfach mal sagen könnte. Aber der Gegenzug dafür ist, dass man quasi alles tun kann, was man will. auch, sag ich mal, ich könnte jetzt auch mal Dinge tun, die nicht erlaubt sind. Ich tun kann ich's.
Was denn? Ich verstehe noch nicht genau, worauf du hinaus willst.
Ich sag mal, ich bin ja 16, ich könnte jetzt mich einfach in ein Auto einsteigen und losfahren. Ich darf's nicht, aber ich kann's. Das ist für mich Freiheit.
Das ist für dich Freiheit, Dinge zu tun, die verboten sind?
Generell die Möglichkeit haben, Dinge zu tun. Es muss ja nicht mit anderen, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll.
Ganz ruhig, lass dich nicht unter Druck setzen von meinen spitzfindigen Fragen. Ich versuche nur genau herauszufinden, was du meinst.
Meine Freiheit ist es halt, das zu tun, was ich kann. Aber ich weiß auch, dass ich die Freiheit des anderen gefährde, wenn ich irgendwie jemanden ermorde. Sag ich mir jetzt einfach mal. Da hört zwar meine Freiheit nicht auf, aber ich muss halt mit den Konsequenzen rechnen. Aber ich kann auch Dinge tun, die mir zum Beispiel jemandem helfen. Dann muss ich zwar nicht automatisch mit den Konsequenzen leben, aber das kann ich tun.
Ja, das heißt, das ist Freiheit, dass man über die Grenzen des Erlaubten hinausgehen kann, auch wenn es Konsequenzen gibt.
Das ist ein Aspekt der Freiheit. Ich kann zum Beispiel ins Ausland gehen oder. Und noch viel mehr oder.
Okay. Bernhard, halte ich mal so fest. Über die Grenzen des Erlaubten hinausgehen zu können. Aber kann man das nicht immer? Kann man das nicht generell? Ich meine, wo kann man das nicht? Selbst im Knast oder in irgendeinem autoritären Regime kann man über die Grenzen des Erlaubten hinausgehen, bekommt dann aber umso härtere Konsequenzen. Kann das ein Begriff von Freiheit sein? Findest du denn eigentlich, dass unsere Freiheit hier bedroht ist? Hier im sogenannten Westen, hier im sogenannten Europa?
Dass ich jetzt Opfer irgendeines Terroranschlags werde, ich glaube, ich werde da ja vom Netz getroffen. Ich glaube tatsächlich eher, dass ich von irgendwelchen Medien beeinflusst werde, als von irgendwelchen Terroristen.
Okay, aber von Medien beeinflusst und die dadurch deine Freiheit beschneiden?
Ja, kann man so sagen.
Okay, also.
Ich meine, durch ein subjektives Einwirken oder ein eher subtiles Einwirken, dass man das oder das machen soll.
Ja. Aber bist du nicht frei, dir deine Informationen da zu holen, wo du sie haben möchtest? Also, was heißt die Medien? Die Medien sind ja viele.
Einerseits ja, aber andererseits nehmen wir mal die öffentlich-rechtlichen. Woher soll ich wissen, dass das, was die senden, so objektiv, möglichst objektiv ist, wie es ist?
Weil das Leute senden und verantworten, die, wenn es falsch ist, dafür die Konsequenzen spüren werden.
Das ist ein Argument.
Also Tim, das ist der Unterschied halt zwischen einem Journalismus, der etwas unter Namen veröffentlicht, wo irgendwie eine Biografie dahinter steckt, wo eine Person dahinter steckt, die dadurch auch angreifbar wird, oder ob man irgendwas anonym im Internet veröffentlicht. Denn wenn ich was anonym im Internet veröffentliche, dann habe ich keine Konsequenzen zu befürchten. Niemand weiß, wer ich bin, niemand kann mich dafür belangen. Wenn ich als Journalist in der Zeitung oder im Radio irgendetwas erfinde, irgendetwas in die Welt posaune, was ich nicht richtig weiß, dann kann ich dafür belangt werden. Ne? Weiß man, aha, das war hier. Heinz-Dieter Müller, der hat diese Fehlrecherche da in die Welt gesetzt.
Und Holger Klein hat mal vor Ewigkeiten mal im Radio gesagt, dass irgendeiner es in die Welt posaunt und 20 weitere Slums und dann auch noch so weiter erzählen.
Ja, dann machen die ihre Arbeit nicht gut. Aber ist ja was anderes, ob man jemanden bewusst manipuliert oder ob man schlampig arbeitet. Also muss man differenzieren. Warum glaubst du, dass die Medien unsere Freiheit beschränken und nicht unsere Freiheit erst gewährleisten? Also ich meine jetzt alle Medien, wo, soziale Medien, Zeitungen, egal.
Ich habe mir vorher halt keine Gedanken gemacht. Aber das Erste, wo ich jetzt daran denke, ist der Faktor Werbung und die Art, womit Google das Geld verdient, sprich mit den Informationen geben, die quasi wichtig sind für den Nutzer.
Okay, also kann man sagen, Freiheit wird eingeschränkt durch große Internetkonzerne und deren Methoden.
Ja.
Okay. Lennart, das sind schon ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich danke dir herzlich dafür. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Lennart, der erste Anrufer heute im Blue Moon, wo wir über die Freiheit reden. Was ist in euren Augen Freiheit und ist diese Freiheit bedroht? So wie viele es gesagt haben in den Kommentaren der Zeitungen, in den Blogs, auf Demonstrationen, so dass man jetzt ein Zeichen für die Freiheit setzen muss. Jetzt, wo Leute meinen, dass sie Journalisten, die Karikaturen, die kritische Texte veröffentlichen, mit Kalaschnikows niederstrecken müssen. Jetzt müssen wir die Freiheit verteidigen. Dann liest man aber auch wieder Zwischentöne von Leuten, die sagen, ja, wir müssen die Freiheit verteidigen, aber gegen die, die jetzt die Freiheit immer mehr einschränken wollen, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Also so geht diese Diskussion hin und her. Und ich würde sie gerne aufgreifen in dieser Sendung, gerne eure Meinung hören. Wie frei seid ihr? Was ist für euch Freiheit und ist diese Freiheit hier bedroht? Bernd aus Pankow, grüße dich.
Moin.
Wie bedroht ist deine Freiheit?
Na, momentan sehe ich meine Freiheit noch nicht wirklich bedroht, muss ich auch dazu sagen. Also das, was in Paris zum Beispiel passiert ist, war sicherlich schlimm, muss man eindeutig so sagen. Und ich finde durchaus auch okay oder sehr gut sogar, wenn Leute auf die Straße gehen und sagen, ja, im Prinzip das war ein Angriff auf, ich sag mal so, die Pressefreiheit als kleinen Teil der Freiheit sozusagen. Andererseits gefallen mir viel weniger die Leute, die jetzt dann wieder aus den Löchern gekrochen kommen und sagen, ja, aber mit Vorratsdatenspeicherung wäre das nicht passiert.
Wieso? Vorratsdatenspeicherung gibt es ja in Frankreich.
Ja, ich weiß, das ist ja das Schlimme dabei. Die Unionspolitiker in Deutschland kommen dann raus und sagen, ja, mit Vorratsdatenspeicherung wäre das nicht passiert, obwohl es da das gab. Genauso wie sie damals rausgekommen sind, als dieses Massaker hier in, was war das, war es Schweden? Ich glaube Schweden war
Norwegen. Norwegen. Breivik, der da 60 genau, Leute richtig umgebracht hat. Oder so. Hm.
Und das finde ich schlimm. Ja, also das Problem ist, dass man sich dann im Endeffekt auf, ja, durch diese terroristische Bedrohung, in Anführungszeichen, selbst so weit einschränkt, dass man im Endeffekt nachher gar keine Freiheit hat, die man verteidigen muss. Ja, weil im Endeffekt ein Attentat lässt sich nie richtig verhindern und es wird dann immer wieder irgendwas geben, was dazu führt, dass die Sicherheitsgesetze noch mehr verschärft werden und irgendwann, ich sag mal so, noch nicht in den nächsten Jahren, aber es könnte dann passieren, dass es irgendwann mal so aussieht, dass auch bei uns dann Polizisten mit Maschinengewehren auf der Straße stehen und patrouillieren und das würde mir überhaupt nicht mehr gefallen.
Das heißt also, Konsequenzen, was jetzt die Verteidigung der Freiheit angeht, aus diesem Attentat würdest du gar nicht so sehr ziehen. Also es geht jetzt nicht darum, unsere Freiheit durch mehr Sicherheit zu schützen.
Mehr Sicherheit kann man immer irgendwie punktuell sicherlich machen, aber nicht, indem man ganze Bevölkerungsgruppen oder die ganze Bevölkerung an sich überwacht. Ja, es gibt sicherlich sehr gute Möglichkeiten, wenn man jetzt sieht, die ganzen Leute, die jetzt nach Syrien ausreisen, habe ich vor kurzem gelesen in irgendeinem Artikel, dass die öfter mal abgefangen werden an der Grenze, weil so blöd sind, ihre Sachen auf Facebook zu posten. Und wenn jemand sowas öffentlich macht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da auch die Polizei dann irgendwie da Zugriff drauf hat und das so macht. Aber wenn die jetzt zum Beispiel untereinander dann kommunizieren, dann gäbe es nur noch die Möglichkeit, sowas durch, was in Deutschland jetzt V-Leute genannt wird, gibt es sicherlich auch in anderen Ländern, im Prinzip durch Polizeiarbeit, Undercover-Arbeit auch Ähnliches dann zu verhindern. Aber viel wichtiger ist meiner Meinung nach noch eine ordentliche Bildung in den Schulen. Da hapert, glaube ich, momentan relativ viel überall, weil viel zu wenig getan wird. Und ein etwas sozialeres System, weil ich denke, dass der Sozialstaat nicht nur hier in Deutschland, sondern auch überall anders in Europa in den letzten Jahren so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Und das bringt Leute, glaube ich, auch stark dazu, dann in den Extremismus abzugleiten.
Mhm. Also mehr Sicherheit durch mehr Bildung? Also muss man sozial lösen sozusagen das Problem?
Also das kann man jetzt natürlich, das kommt dann auch immer wieder als Argument, dass man das jetzt natürlich dann nicht sofort sieht, sondern erst in 20 Jahren und das macht dann überhaupt keinen Sinn, da müssen wir jetzt sofort was tun. Sicherlich ist eine entsprechende Gefahrenabwehr, wie sie auch durch die Geheimdienste passiert, wahrscheinlich, ja, so was man so hört, nicht schlecht, muss man auf jeden Fall machen, aber man sollte auch auf jeden Fall mehr noch in die Zukunft investieren, damit sich das einfach nicht ausbreitet. Und wenn ich sehe, wie die Pegida-Leute dann jetzt wieder sozusagen Lunte riechen und ordentlich Demonstrationen machen, und ich habe heute gelesen, in Frankreich kam es zu 50 antimuslimischen Fällen sozusagen in den letzten Tagen, was dann wiederum auch Extremismus wiederum schürt, da müsste man ein bisschen mehr irgendwie gesellschaftlich sehen, dass man das auf die Reihe kriegt.
Also wäre aber auch das dann ein Verteidigen der Freiheit, dass man auch in solchen Extremsituationen dafür sorgt, dass die Minderheiten im eigenen Land, wie Muslime, wie Leute, was weiß ich, glauben, jeglicher Couleur, dass die auch geschützt werden und sozusagen auch weiter ihre Freiheit, ihre Religionsfreiheit behalten dürfen.
Durchaus auch, ja. Also ich persönlich habe mit Religion überhaupt nichts am Hut und wenn ich mir sehe, was die Religion in den letzten, sag ich mal, paar tausend Jahren alles so geleistet haben, weiß ich nicht, ob Religion so schön ist insgesamt, aber das können die Leute ruhig machen. Und auch da gibt es ja durchaus Sachen wie diese Moscheen, wo dann irgendwelche Leute irgendwie hetzen und da sind ja auch schon dann V-Leute und ähnliche im Einsatz, die das dann erkennen könnten. Das ist durchaus eine Möglichkeit, ja, dass man dann sozusagen in diese Kreise auch reingeht oder auch Leute, die in dieser Religionsgemeinschaft dann aktiv sind sozusagen und die nicht so stark extremistisch sind, dass die auch auf ihre Gemeinschaft einwirken können. Mhm. Dann sagen, nun stopp mal. Das gibt jetzt auch irgendwo eine Gedenkmahnwache der Muslime, habe ich heute auch irgendwo gelesen in Berlin. Sowas finde ich gar nicht mal so schlecht.
Wir reden über Freiheit heute im Blue Moon und ich lade euch ein, anzurufen, so wie Bernd das gemacht hat, unter 0331 70 97 110. Hätte ich da mal ein paar Fragen an euch, nämlich was euch Freiheit eigentlich bedeutet, ob eure Freiheit jetzt gefährdet ist, denn alle reden davon, die Freiheit ist in Gefahr, unsere Freiheit im Westen kann sein, kann nicht sein und wenn ja, durch wen? Ich weiß nicht, ob ihr euch da ein paar Gedanken zugemacht habt. Falls, dann würde ich die sehr, sehr gerne hören. Ich meine, ist das Freiheit, wenn man eine andere Religion beleidigen darf? Gehört das zu unserer Freiheit, Bernd? Muss man das dürfen? Es gibt ja übrigens auch so ein Blasphemie, so einen sogenannten Blasphemie-Paragraphen in Deutschland.
Ja. Den ja der Herr Seehofer aufgrund der Karikaturen der französischen Zeitschrift mal verschärfen wollte.
Hier, kann ich mal kurz mal, bevor ich habe dich was gefragt, jetzt rede ich selber weiter, sehr unhöflich, aber kurz, hier Paragraph 166 Strafgesetzbuch, Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen steht also drin. Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe und so weiter bestraft. Also das ist dann schon eine Interpretationssache, ne? Was ist öffentlichen Frieden stören? Ich würde mal sagen, wenn es Tote gibt dadurch, dann ist der öffentliche Friede wohl gestört.
Ja, da stehen natürlich dann zwei Grundrechte gegeneinander. Das ist das Problem, dass natürlich auf der einen Seite die Religionsfreiheit auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite steht im Prinzip das Wort zur freien Meinungsäußerung. Pressefreiheit gibt es ja, glaube ich, in unserem Grundgesetz so an sich gar nicht, sondern das ist irgendwelche anderen, aber das weißt du sicherlich besser. Das ist knifflig. Das hat ja auch die Titanic hier in Deutschland schon oft genug gehabt mit ihren Kirchenkarikaturen. Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich würde es allerdings unterschiedlich sehen, ob jetzt jemand, sage ich mal, Witze über Mohammed macht oder ob er in seiner Zeitschrift schreibt, schneidet allen Muslimen den Kopf ab oder so. Das sind deutliche Unterschiede. Und ich kenne auch ein paar Muslime und die können durchaus auch über sowas nicht lauthals lachen, aber schmunzeln. Und wenn man sich das in anderen Religionen anguckt, Man sagt mir immer, dass die Juden die besten Erzähler von Judenwitzen sind. Also das ist...
Ob das die Witze besser macht oder dadurch mehr legitimiert, weiß ich nicht.
Keine Ahnung, ja. Aber wenn man einer Religion oder einem Staat zum Beispiel, keine Ahnung, Deutsch, also oder einer Nationalität, also Deutsch oder Engländer oder was auch immer, oder einem Fußballclub, wie auch immer, angehört, dann kann man, glaube ich, auch durchaus ein bisschen Spott darüber ertragen. Ja, weil Freiheit ist halt ein sehr, sehr weiter Begriff, logischerweise. Wenn man wirklich frei sein wollte und alles tun könnte, was man will, dann müsste man allein auf der Welt sein. Das ist nicht strebenswert.
Freiheit heißt ja nicht unbedingt auch Anarchie. Also da,
genau, richtig.
Das ist schon schwierig.
Und ich sag mal, Freiheit, seit der Gauck an der Macht ist oder als Bundespräsident ist das etwas überbenutzt, das Wort.
Aber das liegt an ihm, weil das ist so eine Platte, die der im Hinterkopf hat, so eine Festplatte.
Ja,
und
ja,
wann immer der so Gauck halt mal eine Rede und dann kommt das halt immer so raus.
Genau.
Das kann er nicht ändern, das schafft er nicht mehr.
Ich sag immer, solange man keinem anderen schadet oder halt irgendwelche Gesetze verletzt, ist eigentlich alles, also da bin ich eher liberal, auch wenn ich die nicht wählen würde, aber solange ich keinem anderen schade, sozusagen, ist das okay. Und
aber warte, wenn ich da kurz einhacke, denn wenn du durch so extreme Karikaturen oder durch extreme Meinungsäußerungen, die vielleicht durchs Grundgesetz auch noch gedeckt sind, durch Meinungsäußerungen, schadest du ja aber Leuten. Du verletzt ihre Gefühle damit.
Ich habe ehrlich gesagt, ich bin mir da nicht sicher, weil ich halt selbst nicht religiös bin. Ja, dann würde ich das vielleicht auch anders sehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Karikaturen oder was auch immer erstens wirklich verletzen oder ob Leute das nur ausnutzen und sagen, die verletzen unsere Gefühle und deshalb zieht ihr, also nicht ich, sondern ihr, jetzt in den Krieg. Und zum anderen, es kommt auch immer darauf an, wie es hochgekocht wird. Und wenn ich jetzt irgendein Bild sehe und das dann zum Beispiel ins Internet poste oder ich stelle mich in die Wüste und verbrenne einen Koran, wie es ja auch war in den USA, und kündige das vorher ganz groß an, dann wird das ein Thema. Ja, ansonsten hätte das vielleicht einfach gar keinen interessiert.
Ja.
Ja, das ist auch so ein Problem unserer schnelllebigen Medien, dass sich solche Sachen, gerade wenn sie polarisieren, natürlich extrem schnell über die Welt verbreiten.
Bernd, bevor wir in die Nachrichten gehen, noch mal ganz kurz zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Als du, da meintest du, ich sehe meine Freiheit noch nicht in Gefahr.
Richtig.
Was könnte jetzt passieren, dass deine Freiheit, wenn wir in einem Jahr noch miteinander telefonieren sollten, dass du sagst, jetzt ist sie in Gefahr? Was wäre das Negativszenario?
Was durchaus ein Negativszenario wäre, dass sich das Ganze hochschaukelt. Das heißt, zum einen, dass die Gegenbewegung, sage ich jetzt mal, zu diesen muslimischen, islamistischen Idioten, die solche Sachen machen, stärker wird und auch selbst aggressiv wird, dass dadurch die erste Bewegung wieder aggressiver wird, dass das sozusagen so eine Spirale wird.
Mhm.
Und dass gewisse Leute in Sicherheitskreisen das dann dazu nutzen, einen Polizeistaat zu errichten, in Anführungszeichen, weil da sind wir natürlich ewig weit entfernt. In Wahrheit ist aber eigentlich die Bedrohung, glaube ich, nicht so groß. Ja, und ich arbeite selbst in Mitte und also schön im Zentrum, da wo alle Parteien und Lobbyistenverbände sind. Da würde sicherlich als erstes irgendwo eine Bombe fallen, aber ich habe weniger Angst davor, als auf der Straße von einem Auto überfahren zu werden.
Danke für deine Meinung, Bernd.
Juti.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Wir machen Nachrichten mit Wetter und Verkehr und nach den Nachrichten reden wir weiter darüber, was für euch Freiheit bedeutet und wie sehr ihr dem zustimmen würdet, dem, was manche jetzt sagen, die sagen, ja, unsere Freiheit, das war ein Anschlag auf unsere Freiheit, was in Paris passiert ist. Unsere Freiheit ist in Gefahr, wir müssen unsere Freiheit verteidigen. Ja, stimmt das? Und wenn ja, wodurch? Wodurch fühlt ihr euch in eurer Freiheit bedroht? Und was ist eigentlich diese Freiheit? Ich meine, ich bin ja jetzt frei, diesen Knopf zu drücken, damit der liebe Martin endlich Nachrichten machen kann. Das ist Freiheit zu, ne? Ich bin frei zu.
Fritz.
Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder und sehr gerne auch mit euch unter 0331 70 97 110. Was bedeutet für euch Freiheit? Und ist eure, ist unsere Freiheit bedroht? Das sind so die Fragen, über die ich gerne reden würde mit euch. Denn alle reden von Freiheit, dieses Wort Freiheit und wie bedroht die Freiheit tatsächlich oder vermeintlich ist. Das scheint so das große Leitthema der letzten Tage zu sein, nachdem so der allererste Schock nach diesen Anschlägen von Paris verarbeitet war oder zumindest irgendwie ausgestanden war und es dann die Mitleidsbekundung oder Trauerbekundung gab und so und dann eben diesen großen Trauermarsch am Wochenende gab. Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen und ja, viele reden von der Freiheit. Und ich habe mich da so ein bisschen gefragt, ja, welche Freiheit meinen die denn eigentlich genau, die jetzt hier bei uns herrscht und die angegriffen wird. Also kann ja alles sein. Natürlich sind wir frei, aber wie sehr frei? Und ja, wie frei fühlt ihr euch? Findet ihr, lebt ihr in einem Land, lebt ihr in einem Landstrich, lebt ihr ein Leben, das frei ist? Und wenn dem so ist, vermutlich, das schätzt ihr sehr, habt ihr das Gefühl, dass das von außen bedroht wird, zum Beispiel durch islamistische Terroristen oder durch irgendwas anderes? Also wie frei seid ihr? Was bedeutet euch diese Freiheit und wer bedroht die? 0331 70 97 110. Tavo schreibt, Freiheit bedeutet für mich viel. Und da wir in Deutschland nicht frei sind, nur augenscheinlich, ist es einfach zu definieren. Freiheit ist Unabhängigkeit von Systemen und Vorschreibungen. Freiheit ist auch das Leben lassen und nicht das über das Leben schon vorher bestimmen, zum Beispiel durch staatliche Seite oder Religion. Gerade bei der Religion würde ich dann mal einwenden, naja, aber das ist doch, ist das nicht auch Freiheit, wenn man von sich aus sagen kann, ich möchte gerne diese Religion annehmen und ich möchte gerne diesen Regeln der Religion folgen. Das soll der Staat ja gewährleisten. Hier, so ist es vorgesehen, dass es eine Religionsfreiheit gibt. Und dann ist natürlich auch spannend die Frage, weil jetzt auch manche sagten, naja, also wer diese Mohammed-Karikaturen veröffentlicht, der weiß, dass er Leute damit beleidigt, verletzt. So, warum provoziert man das? Warum ist das so wichtig, sowas zu veröffentlichen und so? Ich meine, ist das Freiheit? Muss das sein? Ja, an diesem ganz konkreten Fall? Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist das Meinungsfreiheit. Vielleicht ist das auch Quatsch, wenn Freiheit so weit geht, dass man andere Leute beleidigen kann. Was meint ihr zu all dem? 0331 70 97 110. Das ist die Nummer. Wählt sie jetzt. Ihr erreicht den Martin, meinen Redakteur. Der quatscht kurz mit euch. Macht zwei, drei Stichworte dazu, was ihr so sagen wollt. Und dann stellt ihr euch rein zu mir ins Studio. Und wenn ihr möchtet, dann ruft er euch sogar zurück. Die Beatsteaks mit Gentleman of the Year gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute über die Freiheit reden. Und ich so das Gefühl habe, ist das nicht das Thema der Stunde? Ich kann jetzt nicht behaupten, dass die Leitungen sehr, sehr voll wären. Habt ihr nicht Lust anzurufen und wir reden ein bisschen drüber, über die Freiheit? Ich meine, das ist doch nun ein zwar sehr trauriger Anlass, diese Attentate von Paris, aber trotzdem auch ein lohnenswerter Anlass, oder? Ich meine, Diskussionen, die gerade auch unser Land, auch unsere Politik bestimmt, die Europa bestimmt, diese Diskussion um die Freiheit und in welcher Art von Freiheit wir eigentlich leben wollen, was das für uns eigentlich bedeutet. Ich habe es vorhin schon gesagt, also wenn man so Definitionen von Freiheit hört, auch so was das Verständnis eines Bürgers, eines Staatsbürgers angeht und so, dann ist das höchste zu erlangende Gut, so sagt man gemeinhin. Also das, was Größeres als die Freiheit gibt es nicht. Und trotzdem ist es natürlich schwierig, die Freiheit zu definieren. Ich meine, wer ist schon richtig frei? Ne? Kann man frei sein? Man muss ja schlafen und essen und man muss sich kleiden und irgendwie, also man ist ja nicht wirklich frei. Ne? Kann der Mensch überhaupt frei sein? Geht natürlich so in die sehr philosophische Ecke dann. Aber auch darüber können wir sehr, sehr gerne sprechen. Ich meine es aber auch politisch. Ich meine auch, ob ihr das Gefühl habt, dass die Freiheit, die ihr bisher verspürt habt, vielleicht ist das ja auch gar nicht so, aber wenn dem so sei, dass diese bedroht ist, dass diese vielleicht eingeschränkt wird durch zum Beispiel solche Attacken wie die der Islamisten von Paris. Das ist jetzt das, was viele sagen. Die sagen, ja, also das war ein Angriff auf unsere Freiheit. Das müssen wir jetzt verteidigen. Wir müssen unsere Freiheit verteidigen. Und ich frage mich, welche Freiheit meinen die damit? Meinen die Freiheit, Karikaturen verbreiten zu können, die andere Leute beleidigen, kann man ja sagen. Also nicht nur, sie erfüllen ja auch einen anderen Zweck. So ist es ja nicht und so. Ich sage auch nicht, man soll das nicht dürfen. Versteht mich nicht falsch. Ich werfe nur all diese Fragen auf, welche Freiheit eigentlich gemeint ist. Und ich möchte vor allen Dingen gerne wissen, welche Freiheit ihr meint. Und hier nicht die ganze Zeit alleine mit mir selbst reden.
Eure Meinung? Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Seid ihr frei und ist eure Freiheit in Gefahr? Und wenn ja, durch wen? Und wenn nein, wie macht sich diese Freiheit bemerkbar? Norman schreibt uns, Freiheit hat eben Grenzen bei der Freiheit des anderen. Ich nehme niemandem die Freiheit auf seinen Glauben und seine Lebensweise und niemand nimmt mir die Freiheit auf meinen Glauben und meine Lebensweise. Wo jemand versucht, gewaltsam oder rechtswidrig Freiheiten anderer einzuschränken, muss der Staat handeln. Das ist die Sicherheit, die gewährt sein muss und die die Existenz einer Ordnungsmacht, in Klammern Staat, überhaupt rechtfertigt. Das schreibt uns Norman. Ein ganz interessanter Stichpunkt, wie ich finde, denn wir haben das vorhin in den Nachrichten gehört, der Justizminister Maas, obwohl eigentlich ja Martin auch so als besonderer Politiker eigentlich eher bekannt, so, ne? Mittlerweile, also so nicht einer, der sofort sagt, hier und wir müssen und so, sagt aber ja, braucht ein paar neue Gesetze und so, also jetzt auch als Reaktion auf diesen Terroranschlag, wir brauchen Gesetze, die für mehr Sicherheit sorgen und da ist natürlich schon, finde ich, immer sehr interessant, wir wollen alle Sicherheit, wir wollen alle sicher leben, ich glaube, niemand sagt, ist mir egal, niemand möchte in einem Land leben, wo es eine ständige Bedrohungslage gibt. Auf der anderen Seite wollen wir auch alle frei sein oder zumindest das Gefühl haben, frei zu sein. Also wie viel Freiheit kann man eigentlich der Sicherheit opfern und ist nicht eine Gesellschaft, eine wirklich freiheitliche Gesellschaft immer anfällig für, ja, eben solche Sachen von Menschen, die diese Freiheit gerne stören wollen. Und wäre dann nicht eine richtige Reaktion, das total gelassen zu nehmen? Also sofern das möglich ist, jetzt jenseits der Trauer um diese Menschenleben und so, aber politisch, dass man nicht kämpferisch wird und gleich den Finger hebt und so, sondern sagt, okay, das kann passieren. Aber auf der anderen Seite sind wir Nutznießer von wahnsinnig viel Freiheit in unserem Leben. Also soll jetzt nicht zynisch irgendwie den Opfern gegenüber klingen. Vielleicht seht ihr es auch ganz anders. Ich bin gespannt, wie ihr reagiert. 0331 70 97 110. Kerstin schreibt uns, Freiheit bedeutet auch Respekt für alle Menschen. Das gilt auch für eine Zeitung. Sie schreibt es übrigens alles in Großbuchstaben. Kerstin, das sieht nach einem riesigen Fragezeichen aus und es ist ein bisschen... Es liest sich ein bisschen so, als wäre es geschrien. Vielleicht nur als Anmerkung von jemandem, der das jetzt liest. Kerstin schreibt, Freiheit bedeutet auch Respekt für alle Menschen. Das gilt auch für eine Zeitung. Freiheit bedeutet auch, dass ich keinen in Verruf bringe. Das heißt, keine Beleidigung und Lügen oder töte oder körperlichen Schaden zufüge oder klaue. Nico schreibt uns, meine Entfaltungsfreiheit als Mensch ist dadurch gefährdet, dass der Senat und Bezirksämter vieles verbieten. Und als Person will ich gerne mit einem Kerl Händchen halten, durch die Straßen gehen, werde dennoch durch homophobe Idioten daran gehindert. In Klammern, egal ob Nazi, Salafisten. Ich fühle mich frei, bin umgeben dennoch von Zwängen, die mich maßgeblich einschränken. Black Dreadhead schreibt uns, Freiheit heißt vom Aufstehen bis zum Schlafengehen einem Ideal zu folgen oder eben nicht. Und Norman sagt, ich glaube, dass nun viele verstanden haben, dass Freiheit und Sicherheit sich im Wege stehen und beide einen hohen Preis verlangen. Wie sieht eure Freiheit aus? Was ist Freiheit? Und ist unsere Freiheit gefährdet? 0331 70 97 110 und Martin, einer der besten Redakteure des Planeten, hat mich vorhin darüber aufgeklärt, dass diese neuen Antiterrorgesetze, die Heiko Maas, dem Justizminister, bringen möchte, nicht als direkte Reaktion auf die Attentate von Paris kommen, sondern die schon seit einer Weile in der Pipeline sind, jetzt aber eben nochmal erwähnt wurden und heute, glaube ich, hat er einer großen Zeitung mit mehreren Buchstaben ein großes Interview gegeben, wo er darüber nochmal gesprochen hat. Also dies nur, um da nicht journalistisch unsauber zu arbeiten. Werner ist dran aus Berlin. Hallo Werner.
Hallo.
Werner, ist deine Freiheit gefährdet?
Tendenziell ja, würde ich sagen. Also meine Meinung dazu ist eigentlich, dass solche Events solche Vorkommnisse wie in Paris eigentlich immer ein willkommener Vorwand sind, für ganz bestimmte Leute politisch Sachen durchzudrücken, sicherheitspolitisch durchzudrücken, die sie ohne solche Ereignisse nie durchdrücken könnten.
Worauf spielst du konkret an?
Naja, was weiß ich, Vorratsdatenspeicherung, die jetzt dann noch zu verlängern und dann werden wahrscheinlich auch die Abhörgesetze dann gelockert, ne, dass dann vielleicht das sogar ohne richterlichen Beschluss gibt, obwohl der richterliche Beschluss für Abhören von irgendwelchen Telefonanlagen ja heute auch schon mehr oder weniger eine Phase ist. Die Richter unterzeichnen die praktisch blind. Ne? Also ich habe von Polizisten hier erfahren hier in Berlin, dass es praktisch fast nie vorkommt, dass Richter ablehnen, da so ein Abhörbeschluss nicht Lust hat zu unterzeichnen oder so. Ne? Und das wird alles ganz viel leichter, ne? Mit dem Argument, ansonsten kommen da hier alle möglichen Terroristen und schmeißen Bomben überall rein oder so. Mit so einem Argument kann man jegliche politische Diskussion da auf dem Sektor einfach platt machen. Ne? Ja. Da traut sich dann keiner. Ne? Wer will schon dafür verantwortlich sein, wenn irgendein Islamist Bomben in Frauenhäuser schmeißt oder sonst was. Ne?
Naja gut, aber was heißt, politische Diskussion wird platt gemacht? Also die Diskussion findet ja jetzt gerade statt und sie fand ja auch vorher schon statt, nach dem Attentat in Norwegen, nach 9/11 und so. Also solche Ereignisse führen dann ja schon immer dazu, dass es, so nehme ich das zumindest wahr, in Deutschland eine Diskussion darüber gibt.
Ja, aber mit welchem Ergebnis? Ne? Dann die Leute, die dann dagegen sind, die werden dann, natürlich gibt es immer Leute, die dann auch irgendwie da Schwefel riechen, ne? wenn da solche Sachen kommen, beziehungsweise die dann eben misstrauisch sind, was wollen die Leute hier tatsächlich uns hier vor irgendwelchen Terroristen schützen oder nehmen die das nur als willkommenen Vorwand, Freiheitsrechte hier abzubauen? Ne?
Warum wollen diese Leute Freiheitsrechte abbauen?
Das ist Kontrolle, perfekte Kontrolle. Ne? Also man kann ja, wenn man einmal das Recht hat, alle möglichen Leute abzuhören und alle möglichen Leute beispielsweise da deren Kommunikation zu ermitteln, genau zu festzustellen, wer mit wem wann redet, und da kann man zum Beispiel auch missliebige Journalisten fertig machen. Das müsstest du dann dir ja auch klar sein. Ne? Oh. Wenn solche Abhörgesetze jetzt ermöglichen, dann lückenlos zu verfolgen, wann du mit wem wie lange gequatscht hast, ne? Und da sind vielleicht dann ein paar Leute dabei, die irgendwo politisch anrüchig sind oder so, wirst du sofort in irgendeine Ecke geschoben und dann wird bei irgendwelchen Vorgesetzten von dir angerufen und auf einmal wirst du freigestellt. Kannst du dir das nicht vorstellen?
Nee, so in dieser konkreten Lage kann ich mir das nicht vorstellen, zumal es ja auch noch...
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du ein politischer Journalist bist oder ob du auch politisch irgendwo arbeitest.
Naja, ist ja schon eine politische Sendung hier, sagen wir mal so, aber sie ist ja in dem Sinne nicht investigativ, als dass ich mit euch rede und nicht mit irgendwelchen zusammen recherchierten Partnern.
Wenn du jetzt
zusammen
Journalist wärst und du hättest irgendwelche Sachen geschrieben oder mal recherchiert, dass irgendwelche Großkonzerne irgendwelche Politiker bestechen oder sonst was zum Beispiel, ne? Dann könnte das dann sein, dass dann ganz bestimmte Leute dann irgendwo mal jemanden anrufen da bei der Polizei, stell doch bitte mal fest, wer mit wem der da redet und ob ihm dann nicht irgendwas unterschieben können oder so.
Okay,
ne?
Aber das ist ja kriminell, was du beschreibst. Also da gibt es ja keine Gesetze, die sowas decken würden.
Ja, das macht man natürlich nicht offiziell, das läuft alles in Gesellschaften und sonstige Sachen, aber man kann das ausnutzen, ne? Denn normalerweise war das eben noch so vor, das fing ja schon an mit der RAF in den 70er Jahren da, ne? Denn vorher im Grundgesetz steht eigentlich drin, dass das gesprochene Wort über irgendwelche Medien absolut unantastbar sind, ohne Wenn und Aber. Ne? Aber leider gibt es ja im Grundgesetz dann nachher hier diese Klausel, dass das immer durch entsprechende Gesetze eingeschränkt werden können, Grundrechte. Ne? Aber noch in den 70er, 80er Jahren oder 90er Jahren, wenn man da so mal sich diese Geschichte von diesen Einschränkungen von Freiheitsrechten anguckt, wurde Schritt für Schritt so nach Salamitaktik wurden da immer mehr Sachen eingeführt, ne? Und heute ist praktisch kann man ja jeden Polizisten mal fragen, also jeden Kriminalpolizisten mal fragen, ist nichts leichter als eine Abhörgenehmigung zu kriegen, ne?
Ja, aber was folgt daraus? Also eine Abhörgenehmigung bekommt man. Erstmal gibt es ja noch diesen Zwischenschritt, dass man diese Genehmigung einholen muss. Also auch da gibt es anscheinend irgendeine Art. Auch da gibt es irgendwann. Ich spreche mal kurz meinen Satz zu Ende. Auch da gibt es irgendeine Art von Kontrollinstanz.
Ja, der Richter. Man braucht normalerweise, zumindest bei längeren Abhördings, braucht man ja eine richterliche Genehmigung. Aber wenn man da halbwegs geschickt das formuliert, ist das immer eine Formsache. Wenn man sagt, das ist einfach essentiell wichtig, um da zu Ermittlungsergebnissen zu kommen, da wird sich kein Richter, vor allen Dingen, die gehen dann ja immer zum ganz jungen Richter oder so, der sich dann ja auch nicht unbeliebt machen will oder so, kriegt man da immer diese Genehmigung. Es wird abgehört, das ist unglaublich. Also ich habe in meiner Familie Kriminalpolizisten, ne? Und also ich weiß, wovon ich rede.
Warum machen die das? Wozu ist also
bequem ist, ne? Das ist die bequemste Art der Ermittlungsarbeit, wenn man sonst nicht weiterkommt, ist abhören, ne? Und dann ist es eben auch, das kann dann eben auch dann missbraucht werden. Das heißt, da kann man, wenn dann irgendjemand da was wissen will über jemanden, mit dem er ihn irgendwie unter Druck setzen kann oder eventuell dafür sorgen kann, dass er eben wie bei unbequemen Journalisten abgesetzt wird oder so. Und dann gibt es da natürlich auch einen vorausheilenden Gehorsam. Ne? Ich meine, jeder politische Journalist oder so, wenn du dich da mal mit Kollegen unterhältst oder so, der rechnet eigentlich damit, dass er abgehört wird. Das heißt, dass heute einer zumindest unter seiner bekannten Telefonnummer, also unter seinem Festnetzanschluss oder unter einem Handy, was auf ihn registriert ist, wird er nicht irgendwelche Informanten anrufen. Das wird er auf keinen Fall. Das wissen die ganz einfach. Ne?
Wer hört den ab, in wessen Auftrag? Und also das klingt jetzt alles so, als sei das so stringent, ne? Von oben nach unten könnte man so diese Dynamik abrufen und unmittelbar seinen Vorteil daraus ziehen.
Naja, das war auch wie beim Fall Edati oder
ja,
so.
Ich wusste, dass du jetzt mit Edati kommst. Ja,
da ruft
Beispiel.
Jemand den Sohn an und der kennt dann den und der sagt, kannst du da nicht mal und so und wir würden gerne über den mal ein bisschen mehr wissen oder so. Das läuft formlos.
Ja, aber nochmal. Aber an dieser Stelle sollte Edati gewarnt worden sein, ja. Haben Leute dort unbefugt Dinge gesagt. Also das wirst du nicht verhindern können, aber diese Leute haben trotzdem immer noch, sollte das der Fall sein, Gesetze übertreten und wenn sie überführt werden, dann werden sie dafür haftbar gemacht. Das ist was anderes, als wenn man eine Gesetzeslage hat, die so etwas schon per se erlaubt und erwünscht.
Ja, Das ist ganz sicherlich richtig so. Ich meinte das jetzt nur als Beispiel dafür, dass Sachen heute möglich sind mit dem Abhören. Allein schon die Technik, die ist heute ja so, dass das technisch sehr viel einfacher ist als noch vor 20, 30 Jahren oder so, als das Grundgesetz geschrieben wurde, in dem ja eindeutig drinsteht, das gesprochene Wort ist geschützt, ne? Und das geschriebene Wort auch. Und es ist heute so einfach technisch, da muss nicht immer, früher musste da irgendeiner hin und da genau gucken und dann irgendwo anklemmen und ein kleines Tonbandgerät daran hängen. Heute ist das alles Pipifax, das geht mit ein paar Tastendrucken und dann wird das alles digital aufgezeichnet und ganz bequem am Schreibtisch abgehört, was ja. du da sagst. Ne?
Ja, also da sieht man, wenn ich dich richtig verstehe, du machst dir Sorgen um deine Freiheit, um unsere Freiheit, aber nicht, dass sie von Terroristen bedroht wird, sondern im Gegenteil, dass sie von solchen
wird.
Gesetzen, von solchen Abhör, ich lass mich mal einen Satz bis zum Punkt, ich weiß, meine Sätze sind manchmal lang, aber wir schaffen es. Sondern dass sie von Politikern von Interessengruppen missbraucht werden, um für vermeintlich mehr Sicherheit deine Freiheit einzuschränken. Ich frage mich nur, was haben diese Leute, von denen du sprichst, was haben die für ein Staatsbild und für ein Menschenbild und so? Also wie weit würden die denn gehen? Wie viel Freiheit soll man wegnehmen für noch mehr Sicherheit?
Naja, in erster Linie setzen die ja diese Sachen durch, weil sie sowieso durchsetzen wollten, aber sie könnten sie politisch nicht durchsetzen, wenn sie nicht diesen angeblichen Anlass hätten oder wenn sie nicht das Argument hätten, anders können wir die überhaupt nicht kontrollieren oder anders können wir Anschläge nicht verhindern. Es gibt ja eigentlich ganz wenige Beweise dafür oder eigentlich fast gar keine Beweise dafür, dass diese ganzen Abhörmaßnahmen oder die Rasterfahndung oder alle möglichen anderen Sachen, die da im Schritte dieser angeblichen Terrorismusbekämpfung da dann immer weiter durchgesetzt wurden, dass die jemals irgendeinen Anschlag verhindert haben. Das wird immer wieder behauptet, bewiesen wird das nicht. Ne? Denn diese beiden Islamisten da, die Sache da in Paris durchgezogen haben, die waren ja schon ewig lange auf dem Schirm und gegen die wurde auch ermittelt und das heißt, durch eine flächendeckende Abhörsache oder durch irgendwelches Screening, was die dann ja auch machen, ne, da gibt es jetzt ja auch schon eine Software, die beispielsweise nach ganz bestimmten Schlüsselwörtern in Gesprächen sucht und die werden dann mitgeschnitten und solche Sachen. Es wird ja ständig verbessert. In E-Mails wird das ja sowieso schon gemacht und in SMS wird es auch sowieso schon gemacht, dass dann nach Schlüsselwörtern gescreent wird und die Spracherkennungssoftware ist ja mittlerweile auch schon so fortgeschritten, dass sobald irgendeiner irgendwelche Schlüsselwörter wie Allah ist groß oder Bombe oder Anschlag oder irgendein
ja,
anderes wird das automatisch dann mitgeschnitten und solche Sachen.
Das aber das haben irgendwie schon vor 20 Jahren mir Leute erzählt. Du musst vorsichtig sein, am Telefon darfst du nicht Haschisch sagen, sonst springt da irgendwo ein Anrufbeantworter an und zeichnet ja, und schneidet das alles mit. Ja, aber
technisch die Spracherkennungssoftware, die ist eigentlich erst so in den letzten 5-6 Jahren wirklich so fein. Das kennt man ja von jedem Smartphone schon, ja, selbst wenn man nuschelt, erkennt das mittlerweile Wörter. Die wird immer besser. Ne?
Aber kurzum, eine Art von Geheimdienst, eine Art von Polizei, von Strafverfolgungsbehörde muss es ja geben, die eben auch versucht, Extremisten, Feinden der Freiheit, das Handwerk zu legen, oder? Und die müssen ja auch gewisse Tools an die Hand bekommen, oder bist du anderer Meinung?
Bin ich schon, aber eben ganz stark eingeschränkt und unter einer ganz strengen Indikationsstellung, also nicht wegen jedem Pipifax da und vor allen Dingen nicht flächendeckend scannen oder so, was dann jetzt sicherlich einige Leute wollen. Ne? Und ich meine, die Polizei, wenn man die fragt, die haben nie genug Rechte. Ne? Die würden am liebsten ohne jegliche richterliche Genehmigung jeden auf nach Wunsch abhören können. Ne? Und auch, oder beziehungsweise dann auch, weiß ich nicht, einbrechen dürfen und da Wanzen in Wohnungen reinpflanzen, wenn der gerade weg ist und solches. Das Recht hätten die am liebsten ohne richterliche Genehmigung. Einfach nur nach Gutdünken, was sie halt für die Ermittlungen da als nützlich empfinden. Ne?
Ist natürlich eine Unterstellung und sozusagen die ist auch immer schwierig. Ich glaube, auch innerhalb der Polizei gibt es verschiedene Strömungen, die für diese oder jene Ausrichtung der Polizei...
Sicherlich gibt es linke, liberale Polizisten. Ne? Also ich meine, Verallgemeinungen sind immer falsch. Da sind wir uns einig, aber ich würde so sagen, die Mehrheit, ne, würde ich sagen.
Ja. Das heißt aber, Werner, wäre es dir lieber, wir leben damit, dass es eine latente Bedrohungslage gibt, als dass wir unsere Freiheit für die Sicherheit noch weiter einschränken? Oder siehst du diese latente Bedrohungslage auch gar nicht so?
Also
sind wir paranoid so?
Die Bedrohungslage sehe ich schon. Ne? Also nur erstens glaube ich nicht, dass diese Abhörrechte oder dass die immer, dass der schrittweise Abbau, beispielsweise der Privatsphäre, der schrittweise Abbau der Vertraulichkeit des Wortes, der Vertraulichkeit der Kommunikation, der Vertraulichkeit auch des schriftlichen Wortes, Briefverkehr oder was weiß ich, dass das meiner Meinung nach dass da bisher jeder Beweis dafür fehlt, dass das wirklich was nützt bei der Bedrohungslage. Ich habe so generell eine Meinung, dass bei Bedrohungslagen Repression immer die Ultima Ratio sein sollte und Einschränkung von Freiheit und Repression und dass man da viel mehr ganz woanders ansetzen sollte, wie auch schon mein hier Vorredner da hier gesagt hat, dass da wirklich mehr in die Erziehung oder da bei der auf der Täterseite angegriffen werden sollte. Weil ich glaube einfach nicht, dass irgendwelche Leute da aus dem Mutterleib da rauskriechen und dann irgendwie gleich schon die Kalaschnikow in der Hand halten und so weiter. Ich werde jetzt hier für Allah kämpfen. Die werden ja irgendwie gemacht, ne? Und da muss man ansetzen. Und das sind ja relativ junge Leute. Das heißt, da ist innerhalb von relativ wenigen Jahren sind die produziert worden durch irgendwelche Umstände. Und da muss man ansetzen und nicht durch Repression, durch Freiheitseinschränkungen, durch Einführung eines Polizeistaates oder so. Das nutzt nie was. Ne?
Glaubst du, eine Frage noch, Werner, dass die Menschen in Europa, in Deutschland sich Angst machen lassen von solchen Terroranschlägen?
Ja, natürlich. Ja, glaubst du da nicht dran?
Ich weiß es nicht. Deswegen ist es wirklich eine aufrechte Frage, weil ich denke, ja, das macht wahnsinnig betroffen. Ja, das ist schon fürchterlich, was da passiert. Aber wenn ich jetzt mit der S-Bahn durch Berlin fahre oder am Brandenburger Tor ein Interview mache oder so, ich denke da nicht eine Sekunde dran, ob da irgendwo einer was hochjagen könnte. Also mein Verhalten in der Öffentlichkeit beeinflusst das überhaupt nicht.
Naja, das macht nicht so Angst, dass die Leute jetzt schlotternd auf die Straße anklicken und immer links gucken, kommt da irgendwie einer mit einem langen schwarzen Bart und einem verdächtigen Hut auf oder verdächtigen Turban auf oder so und dann genau gucken, wo hat er seine Hand? Hat er da vielleicht in der Manteltasche oder in seiner Kaftantasche eine Bombe oder so? So schlimm ist es nicht, aber in politischen Diskussionen ist es dann immer. Das macht eine latente Angst und die macht in politischen Diskussionen, macht die zugänglicher für solche repressiven Vorschläge. Ne?
Verstehe. Und dann auch zugänglicher eben für Parteien, die es ganz besonders repressiv wollen.
Genau. Ne, wobei, naja, also Pegida, ob die das unbedingt repressiv wollen. Ich meine, die glauben nicht an Pegida. Die Leute, die ich da so kennengelernt habe, die wollen auch nicht es unbedingt repressiver haben, sondern die haben halt Bedenken gegen dieses Multikulti-Konzept und was ich zum Teil auch verstehen kann. Ne?
Die nehmen Pegida nicht als einheitliche Gruppe wahr. Da laufen alle möglichen Leute aus allen möglichen Motiven.
Sicherlich sind da einige Rechtsradikale bei Pegida.
Mit Neonazis zusammen rum. Das würde für mich reichen, dass da Neonazis laufen, die sich da nicht mitlaufen.
Das sind Omis, ne? Das sind harmlose Omis, die irgendwie, was weiß ich, die es irgendwie komisch finden, dass sie in ganz bestimmten Läden da kein Wort Deutsch mehr hören und solche Sachen und die sich einfach nicht mehr zu Hause fühlen. Das sind also, das kann man zum Teil auch verstehen. Ne?
Boah, ich
meine, mir
ich
macht das nicht so viel aus. Ich bin fast mein ganzes Leben lang gereist, ne, und ganz viel auch in islamischen Ländern, im Nahen Osten und Nordafrika und solche Sachen und in Asien. Und mich stört das nicht, aber wenn da irgendeine Omi da irgendwie zu Pegida geht, weil jetzt die Hälfte ihrer Nachbarn kaum noch Deutsch sprechen und solche Sachen.
Aber dieses Szenario ist ja fiktiv. Wo soll das denn sein? Eine Omi, die sich nicht mehr zu Hause fühlt, weil auf einmal, guck dir doch mal an, wie viel, also diese Angst vor der Überfremdung, das ist ja fiktiv. Das geben die Zahlen ja gar nicht her. Aber ist auf jeden Fall ein anderes Thema.
Schon. Also ich, zwei von meinen Freunden sind Lehrer und einer in Neukölln, der hat noch zwei Deutschsprechende in seiner Klasse.
Da haben ja früher kaum Ausländer gewohnt in Neukölln. Das ist ja erst in den letzten 5 Jahren so gekommen. Oder was?
Habe ich nicht gesagt, aber das wird schrittweise immer schlimmer und dieses Multikulti-Konzept ist eben, meiner Meinung nach ist es eben gescheitert und das merke ich auch irgendwo an den USA. Ne? Beispielsweise in den USA wurde schon in den 20er Jahren, hieß ja New York, immer der große Melting Pot. Ne? Und dass da, dass man da schon, was weiß ich, 10 oder 20 Jahre später keinerlei Unterschiede mehr kennenlernen würde, sondern dann wären das alles nur noch New Yorker oder Amerikaner und kein Schwein würde sich darum kümmern, aus welchem Kulturkreis der kommt.
Ja, aber nur weil dieses etwas sehr blauäugige Multikulti-Konzept von mir aus gescheitert ist, weiß ich nicht, wieso das dann dazu führt, dass man Fremde dann doch als Bedrohung wahrnimmt oder so. Keine Ahnung. Werner, mir fällt gerade ein, es ist gleich 10:50, Glenn ist in der Leitung und ich muss den Leuten mal wieder erzählen, wo sie eigentlich sind. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja?
Tschüss.
Dann, tschüss. Huch, nee, falsch. Was mache ich denn hier schon wieder? Weiter dich doch gar nicht. Ich wollte doch das machen.
Frisch.
Unprofessionell. Gleich feuern. Im öffentlich-rechtlichen Radio nichts zu suchen.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Was bedeutet für euch Freiheit? Wie frei seid ihr? Und ist unsere Freiheit derzeit bedroht? Alle diese Fragen, die kamen auf am Wochenende, die kamen auf nach den Anschlägen, die es in Paris gab. Und ich möchte gerne mit euch das weiterdrehen und weiter diskutieren. Möchte gerne wissen, wie ihr euch fühlt, was ihr denkt. Wir haben schon darüber geredet, wie viel Sicherheit man zum Preis der Freiheit noch schaffen sollte. Was ist es wert? Wie viel? Ich meine, die Diskussion ist natürlich auch nicht neu, aber sie wird jetzt aufs Neue geführt. Und ich würde sehr, sehr gerne eure Meinung dazu hören. Und dann 0331 70 97 110. Sind wir frei hier in diesem Land? Was bedeutet das, frei zu sein? Ist der Preis für die Freiheit nicht eben eine gewisse Unsicherheit? Ich meine, kann ein wirklich freies Land, ist immer anfällig dafür, dass es in irgendeiner Form angegriffen wird, ne? Wenn es abgezäunt ist, wenn es abgeschottet ist, wenn es repressiv bewacht ist, passiert natürlich auch weniger. Aber das ist nicht die Freiheit, die man meint. Oder vielleicht doch. Ihr merkt, es ist alles nicht so einfach, aber ich glaube, wir können uns zusammen ein bisschen dem Licht nähern vielleicht. Oder traut euch mal anzurufen. 0331 70 97 110. Müssen wir unsere Freiheit jetzt verteidigen gegen die Feinde der Freiheit? Wer sind die Feinde der Freiheit? Wie frei seid ihr in eurem Leben? Glenn, bist du frei?
Ja, hi. Hört man mich? Hi.
Sehr gut.
Alles klar, ja. Ja doch, eigentlich würde ich sagen, dass ich mich schon frei fühle. Zumindest jetzt so in Deutschland muss man ja sagen, dass wir da mit dem Grundgesetz eigentlich doch relativ nett abgesichert sind. Ich meine, ich habe die Freiheit, mich zu bilden. Also man kann ja ganz, ganz einfach das Abitur machen. Wenn man sich teilweise die Bücher nicht leisten kann, kann man Anträge stellen, dass die einem gestellt werden. Zumal man das Abitur auch ohne Bücher relativ gut noch meistern kann, muss man ja zugeben. Ich habe die Freiheit zu arbeiten innerhalb meines Potenzials, muss man ja sagen.
Also ich weiß immer nicht, was die Leute sich halt unter Freiheit vorstellen. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass ich jetzt alles machen kann, was ich möchte. Also ich kann nicht hingehen, sagen, ich will jetzt bei Microsoft mitarbeiten, habe aber vom Programmieren eigentlich überhaupt keine Ahnung und habe nach der 10. aufgehört. So, sowas funktioniert natürlich nicht und ich kann auch nicht erwarten, dass irgendwie mein Leben finanziert wird. Also wir leben ja in einer Gesellschaft und ich denke, in einer Gesellschaft kann man nur so weit frei sein, wie man andere nicht in seiner Freiheit dann einschränkt. Das ist ja dieses Konzept, damit überhaupt so viele Menschen zusammenleben können. Mhm. Und da denke ich immer auch, also glaube ich, dass Religion eigentlich anfangs so vielleicht versucht hat, die ersten Grundgesetze einfach nur zusammenzufassen. Also eigentlich Religion damals geschaffen wurde oder sie selber sich erschaffen hat, um dieses erste gemeinsame Zusammenleben überhaupt zu ermöglichen. Weil wenn man noch weiter zurückgeht, sind die Leute, da hatten die dann halt ihre Stämme und dann haben sich halt Stamm A auf den Weg gemacht, um Stamm B kaputt zu hauen, um da noch die Felder zu haben. Und dann waren die natürlich frei, dies zu tun. Gab ja keinen, der gesagt hat, nee, so nicht. Sie hätten natürlich selber auf die Mütze kriegen können, aber im Endeffekt war das kein gutes Zusammenleben. Also hat man dann wahrscheinlich so die ersten Regeln aufgestellt, die Freiheit beschnitten, jemand anders das Land wegzunehmen. Und dafür gab es aber immer A und B. Also ich glaube, dass gewisse Regeln vonnöten sind, um ein normales Zusammenleben zu ermöglichen. Und deswegen verstehe ich auch Leute nicht, die dann sagen, die Regierung beschneidet mich in meiner Freiheit und das System beschneidet mich auch in meiner Freiheit. Und natürlich beschneidet es einen irgendwo in der Freiheit, dass man nicht rausgehen kann und den nächsten Polizisten als Bastard bezeichnet und irgendwo Antifa-Sachen, okay, das verallgemeinert, aber ich kann nicht Sachen kaputt machen und Leute irgendwie verprügeln und meinen Unmut so kundtun und dann erwarten, dass nichts passiert.
Also kann man also sagen, du musst dich trotz deiner maximalsten Freiheit in einem Wertesystem bewegen, was allgemein verbindlich für alle gilt. Also genau. Freiheit heißt nicht die Abwesenheit von Regeln. Freiheit heißt nicht Anarchie.
Genau.
Oder kann in einer Anarchie nicht funktionieren, Freiheit. Werden jetzt Anarchisten anders sagen und vielleicht gibt es auch ein paar ganz gute Argumente für, aber so verstehe ich dich jetzt.
Ja, also ich würde sagen, natürlich, wenn ich wäre einfach nicht einverstanden mit dem Konzept der Anarchie, dass halt jeder machen kann, was er möchte, weil ich glaube, dass dadurch andere Leute ja unterdrückt werden würden irgendwo, weil vielleicht nimmt es einer gar nicht wahr, aber er unterdrückt jemand anders in seiner Freiheit, indem er sich selber mehr herausnimmt, weil er machen kann, was er möchte. Und vielleicht gibt es jemand, der mit dem System, das ist ja auch eine Art von System, nicht klarkommt und dann selber eigentlich auch nur beschnitten wird.
Vielleicht. Kommt ein bisschen auf an, von was für Menschenbild man ausgeht. Wenn man davon ausgeht, dass der Mensch ein gutes und soziales Wesen ist, warum braucht er dann eigentlich so ein Riesenregelwerk?
Das ist halt die Frage, ob der Mensch wirklich gut ist. Also anscheinend ist es nicht, wenn man sich einfach anguckt, was auf der Welt passiert. Und da kann man ja auch nicht gegen argumentieren. Da könnte man jetzt sagen, okay, das ist die Erziehung, aber dann kann der Mensch ja trotzdem schlecht sein anscheinend. Also ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt irgendwie von Tieren auch. Und beim Tierreich gibt es auch Rangsysteme, die sich durchgesetzt haben, also total übertrieben natürlich. Aber bei denen funktioniert es auch nur nach einem normalen Regelwerk irgendwie.
Aber
dann geht es nach dem Stärksten und bei uns ist es halt die Demokratie. Nur Demokratie heißt halt auch nicht, dass alle glücklich sind, sondern nur der Großteil ist glücklich. Das ist halt, wo man sagt, okay, wir einigen uns lieber darauf, anstatt zu sagen, jeder macht, was er möchte.
Naja, also meine Meinung dazu ist ja immer, dass wir in einer sehr rudimentären Demokratie leben und dass man diese Gesellschaft und das Land und jegliches System noch wesentlich stärker durchdemokratisieren könnte. Also alle 4 Jahre mal wählen gehen, das ist erst der Anfang von Demokratie, da geht noch mehr.
Ja, gut. Es ist natürlich auch immer schwer, glaube ich, wenn man in der Politik ist und dann überhaupt erstmal in dieses Amt kommt, Kanzler, bla, innerhalb von 4 Jahren groß was auf die Beine zu stellen. Also ich glaube auch nicht, dass die Welt in den nächsten 10 Jahren den Mega-Umbruch im demokratischen und freiheitlichen Sinne erleben wird. Das müsste, wenn dann, wirklich peu à peu kommen. Aber wenn man erstmal da drin ist, dann kann Frau Merkel sich, also als Beispiel, sie kann sich ja nicht jetzt einfach gegen alle Berater wenden und mit allen Konventionen, mit jedem Vertragspartner brechen und ich glaube, die Leute, die sind, die Regierung an sich ist ja auch nicht so frei. Sie kann sich ja halt auch immer nur in einem gewissen Rahmen bewegen und versuchen, irgendwo das Ganze so hintreiben zu lassen, dass nicht Deutschland komplett jetzt zum Beispiel finanziell noch mehr sich herabwirtschaftet, weil das würde in der Welt, in der wir leben, wäre es halt einfach nicht gut für Deutschland, wenn es sich finanziell in den Ruin treibt.
Du hast vorhin in so einem Nebensatz gesagt, dass du es komisch findest, wenn Leute sich darüber aufregen, dass, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, dass der Staat gewisse Regeln vorgibt oder so, aber ist es nicht schon auch Aufgabe von so einem Staatsbürger wie dir und mir, genau darauf zu gucken, was der Staat uns eigentlich oder die Regierung oder die Organe uns an Freiheit beschneiden, um uns mehr Sicherheit zu geben und ob wir das überhaupt wollen?
Ja, doch, da sollte man schon drauf achten. Aber ich fände es halt schwer, weil wir können ja nicht komplett jeden Einzelnen überwachen. Das heißt, man müsste wieder Instanzen schaffen. Diese Instanzen müssten auch wieder überwacht werden. Das heißt, eigentlich muss man irgendwo ein Vertrauen in das System haben und gleichzeitig natürlich auch ein Misstrauen und immer weiter drauf gucken. Aber es ist, naja, unsere Informationen beziehen wir nur immer von irgendeiner Quelle. Und wie glaubenswürdig dann die Quelle ist dann halt auch immer fragwürdig. Also ich meine, alle Informationen, die jetzt zum Beispiel auch über den Anschlag kamen, da gibt es dann, die einen haben auf einmal Informationen und erzählen, dass das Ganze gefaked wäre. Und da haben sie ganz sichere, tolle Quellen. Und die Frage ist, woher haben diese Quellen das? Haben die es gesehen? Und dann, ja, ich finde, das ist sowieso ganz schwer, da immer gegenseitig zu argumentieren, wer jetzt recht hat und wer nicht. Weil irgendwo hat jeder seine Informationen nur aus einer Sekundärquelle, weil er selber hat es nicht gesehen.
Das stimmt.
Und ja.
Dann würde ich dabei bleiben. Also ich würde neige dazu, eher Leuten zu vertrauen, die für das, was sie publizieren, auch gerade stehen müssen mit ihrer Biografie und ihrer Person, als Leuten, die irgendwas erzählen können, ohne dass das jemals Konsequenzen für sie hat.
Ja, also ich neige leider auch dazu, einfach dem allgemeinen Medium zu glauben, anstatt jetzt dann irgendwelchen kruden Theoretikern, die Sachen auf Facebook verbreiten und ganz viele Anhänger finden. Denen vertraue ich dann nicht so, wo die ihre Sachen her haben.
Glenn, was, ja.
Was ich eigentlich noch sagen wollte, Werner hatte, glaube ich, gerade angerufen, ne? Der war davor.
Ja.
Genau, und der meinte ja, dass dieses Rasterfahndungsmäßige und alles überhaupt nichts bringt. Da stelle ich mir nur die Frage, ich habe auch keine Informationen darüber, ob das irgendwas bringt. Aber angeblich hat er jetzt auch in Deutschland schon wieder, haben sie einen festgenommen wegen der Rasterfahndung und den hatten sie schon länger auf dem Schirm. Und ich meine, die zwei Terroristen hatten sie auch auf dem Schirm. Aber es ist ja eigentlich eher eine Bestätigung, dass es funktioniert, wenn nichts passiert, oder? Also es wäre ja Quatsch, wie wenn man dann eine Bestätigung für was haben, was etwas verhindert. Wenn sie jetzt jedes Mal, halt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur Taktik, einfach nicht durchgehend zu publizieren, mit den Zeitungen und dem Ganzen eine Plattform zu geben, um immer zu sagen, wir haben da schon wieder einen Terroristen festgenommen und hier einen und da und da.
Aber das passiert doch. Also es gibt doch ab und zu solche Berichte aus den Ministerien, welche Gefahren wo abgewehrt wurden, wie viel Festnahmen es gab, wie viel, also klar nicht im Detail und nicht im Einzelnen, die Arbeit der Geheimdienste und sonstiger Behörden, aber so im Groben gibt es das schon. Und wärst du dafür, oder könntest du dir vorstellen, dass man die Freiheit noch ein bisschen beschränkt, um mehr Sicherheit zu haben?
Da ist ja die Frage, was ich mir mit der Freiheit vorstelle. Also ich persönlich habe zum Beispiel eigentlich kein Problem damit, wenn eine Maschine einen Sprachcode überprüft, was ich sage. Also ich glaube halt nicht, dass wenn ich irgendwie mit meiner Freundin oder mit irgendwem telefoniere, Oma, Opa, dass es in irgendeiner Weise interessant ist, was ich da erzähle. Und ich glaube, gut, jetzt kann man natürlich sagen, es ist mein Grundrecht, dass mir keiner zuhört und Briefgeheimnis ist auch meins und da hat auch keiner reinzugucken, aber im Endeffekt ist es halt so, dass es mich persönlich nicht beschneiden würde, weil ich ja nichts mache, wo ich denke, dass ich beschnitten werden würde in meiner Freiheit.
Ja, okay, das ist das, aber das ist das alte, wer nichts zu verbergen hat, kann sich ja auch nackig machen, Prinzip, oder?
Genau, das ist ein ganz dummes Prinzip, aber für mich persönlich kann ich es halt, also ich kann nur für mich persönlich sagen, dass ich es bei mir persönlich nicht schlimm finden würde. Und ich glaube, sowieso, dass da eh schon relativ viel überprüft wird. Aber es wäre natürlich, wenn man das mit der Stasi vergleicht, das ist halt krank, sowas darf natürlich nicht mehr passieren und dann müsste man da halt auch wieder irgendeine Instanz haben, die da einfach gegenprüft.
Das heißt aber auch, dass wenn man jetzt so weit geht und du sagst, nö, stört mich nicht und die meisten sagen, stört mich nicht und dann wählen sie meinetwegen Parteien, die sagen, so machen wir jetzt flächendeckend generell, soweit das technisch möglich ist und so. Was heißt das denn dann für unser Verständnis von Freiheit? Also da, wenn da die Freiheit schon aufhört.
Ja, man könnte sich natürlich nicht mehr frei bewegen, ohne dass jemand Kenntnis davon nimmt.
Dann ist man nicht mehr frei.
Die Frage ist nur, ob wirklich jemand Kenntnis davon nimmt. Wenn, also, wer erfährt es denn? Also im Endeffekt erfährt es keiner. Es erfährt ein Programm, was das auswertet und nur wenn was passiert, was irgendwo in einer gewissen Weise gefährlich ist, so wäre das Prinzip, dann würde es überhaupt erst übertragen werden und vielleicht ausgewertet werden.
Wenn ich jetzt irgendwie mit meinen Freunden oft darüber rede, welche Möglichkeiten es gäbe für Anschläge in Mecklenburg-Vorpommern, weil die daherkommen und die interessiert sind, weißt du, also wir führen solche Gespräche als Zeitungsleser, als Politikfreaks, als und dann springt da jedes Mal ein Kasten ab und da werde ich ab, weil das Vokabular, was wir wählen, ist irgendwie verdächtig, dann sind wir schon nah dran am Überwachungsstaat. Also klingt jetzt für mich so. Oder? Also wenn ich überwacht werde, weil ich wohlmöglich ein gewisses Wording anwende, gewisse Bewegungsauffälligkeiten habe, dann werde ich prophylaktisch erstmal überwacht oder näher kontrolliert.
Ja, aber das ist halt diese Frage, was will man, ne? Also wenn die sagen, da gibt es dann halt gleichzeitig auch noch ein paar schlaue Köpfe, die das Gleiche machen und die haben aber eigentlich vor, die nächste Trauerversammlung zu nutzen und machen da einen Flashmob und dann packen die da halt ein paar Rucksackbomben dazwischen, dann wäre das halt schon gut gewesen, wenn man das vorher mitbekommen hätte. Ne? Also das ist halt wirklich die Frage, was da besser ist. Und ich habe da persönlich auch keine Antwort drauf. Also ich wollte mich eigentlich nur dazu äußern, so ein bisschen. Aber ich hätte keine Ahnung, was man da wirklich machen soll, wie man das Problem lösen soll, dass man die Leute halt nicht in ihrer Freiheit und in ihren Möglichkeiten beschränkt und vor allem halt auch in ihrem Denken, was sie möchten. Und gleichzeitig aber die negativen Handlungen unterbindet, rechtzeitig. Und das ist ja ein weiter Schritt von dem Denken dann bis zur Handlung, weil es geht ja dann doch relativ zügig.
Tja, weiß ich nicht. Und ist halt auch die Frage, wie man dann das Artikulierte interpretiert und wen man dahinter vermutet und was man dahinter vermutet.
Da gibt es ja hoffentlich Leute, die sich relativ gut damit auskennen. Also ich schätze mal nicht, dass das Ganze nur von der Maschine ausgewertet wird und die sagt, es fahrt dahin. Sondern dass es da hoffentlich eine Art von Profiler gibt, der ein Analyseprofil über diese Person erstellen kann und sagen kann, die Intention dahinter ist, der möchte einfach nur Informationen weitergeben, weil er Journalist ist und der macht sich nur Gedanken. Oder den haben wir schon auf dem Schirm, weil der war früher Kleinkrimineller, dann ist er irgendwie, keine Ahnung, in eine schiefe Bahn geraten und jetzt könnte er das und das tun. Und dann würde die Überwachung vielleicht anfangen.
Es gibt übrigens eine Liste von vereitelten Terroranschlägen in Deutschland, die zum Beispiel Mai 2010 mit Berufung auf Sicherheitsbehörden von der Süddeutschen veröffentlicht wurde, wo also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereitelte Terroranschläge aufgeführt sind. Lese ich jetzt nicht alle einzeln vor und so, aber mir war auch so, dass es immer mal wieder Informationen darüber gibt. Es wäre ja auch seltsam, wenn das gar nicht, also dann wäre diese Bedrohung ja rein fiktiv, oder? Und dass es ja, Leute gibt, die Terroranschläge machen wollen, ob das jetzt 2 sind oder 200, finde ich jetzt vom Schreibtisch aus schwer einzuschätzen, aber dass es die gibt und dass es Sicherheitsbehörden gibt, die dem entgegenwirken und dann ab und zu auch mal einen fassen, also das wäre ja jetzt wirklich sehr krude, wenn dem nicht so wäre, oder? Man müsste sich natürlich genau anschauen, mit welchem Aufwand wer für was gefasst? Klar.
Und die Frage ist ja dahinter, wie viel sie dafür überwachen mussten. Also wie gut eigentlich diese Überwachungssysteme sind, wenn die sagen so, okay, wir müssen hier gar nicht Großleute beschneiden in ihrer Freiheit, weil wir eigentlich so speziell und gut einfach schon Leute herauspicken können, was natürlich dann irgendwie nur über Vorurteile wahrscheinlich laufen müsste. Aber dann ist auch die Frage, wie viel Leben man jetzt vielleicht mit diesen 8 vermuteten Terroristen gerettet hat. Ne? Das muss man ja dagegen stellen. Und ich glaube, jeder Familienangehörige der dann persönlich davon betroffen ist, dass zum Beispiel sein Sohn, seine Tochter irgendwie wo umgekommen ist, ich glaube, der hat dann auch einmal auch eine ganz andere Denkweise. Und ich glaube, die wären einfach nur eine Vermutung von mir, wenn ich jetzt mir überlege, dass ich da jemanden Wichtigen verliere. Ich glaube, mir wäre alles andere auf einmal egal. Ich wäre dann schon ziemlich für so einen Überwachungsstaat, einfach damit sowas nicht nochmal passiert.
Ja, deswegen werden die Gesetze ja auch im besten Falle von übergeordneten Organen gemacht, genau, die nicht emotional involviert sind und auf persönlichen Befindlichkeiten entscheiden.
Macht ja auch Sinn. Aber ich meine nur, dass die Leute haben es sehr schlecht getroffen, leider.
Wenn man das so nimmt, dann ist das eine Rechtfertigung dafür, ganz weit zu gehen. Weißt du? Also wenn man sagt, so um Menschenleben zu retten oder um Menschen davor zu bewahren, eben in so einem Terroranschlag umzukommen, ist alles erlaubt so. Also man, nach meiner Vorstellung, in einer freiheitlichen Gesellschaft muss man dieses Restrisiko lassen. Oder? Weil sonst ist man nicht mehr frei.
Ja, das müsste quasi jeder für sich selber entscheiden, ne? Ob er das Restrisiko haben möchte oder in einer relativ sicheren Gesellschaft. Wir gehen natürlich auch davon aus, dass irgendwie diese ganze Freiheitsbeschneidungssache negativ sich auf das Leben der Leute auswirkt und die irgendwie dieses Ganze vielleicht missbraucht wird. Aber was ist denn einfach, wenn wirklich das Ganze überhaupt nicht missbraucht wird, sondern niemand hätte was davon. Also niemand ist irgendwie negativ beeinflusst. Es interessiert keinen, was du bei McDonald's gegessen hast. Es interessiert keinen, was du mit deinen Freunden danach geredet hast. Sondern wirklich nur, niemand erfährt es, außer der es bearbeitet. Und eigentlich bist du völlig frei weiterhin. Also was wäre denn, wenn zum Beispiel die ganze Zeit schon diese Kontrolle laufen würde? Dann hätte es keinen, also natürlich gibt es ja angeblich jetzt diese Programme, die da schon mithören. Weiß ich nicht, ich habe keine Quellen darüber, sonst was. Ich habe mich da auch nicht so informiert, muss ich zugeben, aber ich meine, dann mein Leben wäre nicht anders als vorher gewesen. Also ich würde auch nicht zurückdenken und sagen, oh Gott, was habe ich getan? Mein ganzes Leben ist ja jetzt auf einmal völlig eingeschränkt gewesen, sondern es wäre immer noch gleich gewesen.
Aber in dem Moment, wo du weißt, dass das passiert, fängst du an, dich anders zu bewegen. Du läufst anders durch die Wohnung, wenn du weißt, die Webcam ist an und Milliarden Menschen gucken dir zu, oder du weißt, es guckt gerade keiner zu. Also das ist doch wichtig, dass man eben privat ist, dass man unbeobachtet ist, oder?
Ja, das ist ja die Voraussetzung, dass man wirklich unbeobachtet ist. Also ich gehe davon aus, dass diese Arbeit nicht persönlich übernommen werden kann, sondern das Ganze maschinell laufen würde. Und damit würdest du halt niemand zu sehen kriegen.
Ich verstehe deinen Gedankengang, Glenn, aber...
Also ich hoffe, dass es so wäre.
Es klingt trotzdem grauenhaft, finde ich. Also die Vorstellung, dass Maschinen nach gewissen Logarithmen, Algorithmen, das verfolgen womöglich, was ich tue. Am Ende sitzen da Leute, die programmieren, am Ende sitzen da auch Menschen, die diese Sachen auswerten und die, ja, die auch Interessen haben und die dann Tools haben, Möglichkeiten haben, Verfügungen haben über so eine große flächendeckende Überwachung. Wie kommst du darauf, dass es nicht auch missbraucht werden wird?
Wer? Das kann man ja nicht wissen. Da kann man dann nur hoffen, dass der Mensch nicht so krank ist, das Ganze zu missbrauchen.
Das reicht mir nicht, darauf zu hoffen.
Ich bin ja auch nicht dafür, dass wir jetzt alles wirklich so krass überwachen. Ich meine nur, dass man sich überlegen sollte, ob das Ganze wert ist.
Ja.
So, weil wenn das Ganze wirklich im größeren Ausmaß und im größeren Stil jetzt noch kommen sollte, weil noch Trittbrettfahrer dazukommen und da kleinere Bewegungen hier rüberkommen, es eskaliert ja sowieso alles. Also gibt es die ganzen Leute, die dafür sind und die ganzen Leute, die dagegen sind. Und keine Ahnung, das ist merkwürdig. Was ich auch noch sagen wollte, noch ganz kurz zu Pegida,
ja,
bei der ja gesagt wurde, dass da auch die Omis mitlaufen und so. Ich glaube einfach, dass leider viele Menschen in Pegida was Falsches sehen. Weil sie bieten einfach den Menschen, die an der Spitze von Pegida stehen, überhaupt erst die Plattform und das Gehör, dadurch, dass sie da hingehen. Und sie selber haben vielleicht eine ganz andere Meinung, aber gehört wird ja im Endeffekt nur der Redner und der an der Spitze steht und nicht jeder einzelne Passant.
Hast du das gelesen am Wochenende, dass sich Spiegeljournalisten in geschlossene Chatgruppen von denen eingehackt haben oder irgendwie da Zugang gefunden haben?
Ich habe nur von anderen gehört, dass die angeblich die Journalisten von hinten in den Gruppen einfach ankommen und die dann antippen und sagen so, hey, findest du nicht auch, dass alle Leute, die an den Islam glauben, hier raus sollten und dann halt mit Kamera gleich dahinter, also dass die Typen es gar nicht merken, dass sie interviewt werden und so. Aber mit den Chatgruppen habe ich nicht mitbekommen, nee.
Da haben die dann rausgefunden oder konnten so Chats mitverfolgen, wo sich die Organisatoren, Mitorganisatoren der Pegida-Demos ganz offen rassistisch geäußert haben. Also ganz offen Schimpfworte für Fremde benutzt haben, Hitler-Zitate benutzt haben und so. Ganz interessant vielleicht, welche Gesinnung da bei manchen vielleicht doch dahinter steckt.
Naja, und das meine ich halt. Das ist halt leider, das sind ja die Leute, die repräsentativ für ganz Pegida stehen im Endeffekt.
Glenn, wir machen Nachrichten.
Alles klar, sind auch wichtig, finde ich.
Schönen Dank dir. Bis dann.
Ja, schönen Abend noch.
Jo, tschüss. Peter? Hallo?
Hallöchen.
Wir machen mal kurz Nachrichten, ja?
Ja, klar.
Super.
Fritz. Zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder. Es heißt, wir müssen unsere Freiheit jetzt verteidigen. Wir müssen jetzt für unsere Freiheit einstehen. Solche Sätze hat man am Wochenende gehört. Nicht nur auf dem Trauermarsch in Paris, auch anderswo. Und ich möchte mir noch bis Mitternacht die Zeit geben, mit euch darüber zu reden und euch fragen, ja, ist das so? Ist unsere Freiheit jetzt bedroht, bedrohter als zuvor? Und von wem? Welche Gedanken macht ihr euch dazu? Wie frei seid ihr? Und was passiert jetzt mit eurer Freiheit? Hat das irgendeine Art von Auswirkungen darauf, wie frei ihr seid, was da in Paris passiert ist und was es jetzt als Folge geben wird? Was meint ihr? 0331 70 97 110. Marco ruft aus Berlin an. Marco, bist du frei?
Ich bin frei. Ja, ich fühle mich sogar frei. Das kann man so sagen. Guten Abend erstmal.
Guten Abend.
Ist deine
Freiheit bedroht?
Nicht unmittelbar, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ich hatte mich vorher schon bei euch eingeklickt mit dem Hinweis, dass ich 53 Jahre alt bin, also wandel schon ein bisschen länger auf diesem Planeten rum und habe hier als Südberliner im westlichen Teil, habe ich ja, sagen wir mal, von der Mauer über alle politischen Wirrungen der letzten Jahrzehnte ja auch relativ hautnah miterleben dürfen. Demzufolge genieße ich auch meine Freiheit, die ich in diesem Land hier habe. Das war so auch ein bisschen meine Botschaft an dich. Oder fast noch eine Fragestellung, ob du dich persönlich frei fühlst in diesem Land. Manchmal habe ich nicht den Eindruck. Aber meine These lautet, dass wir in einem der freiheitlichsten Demokratien dieses Universums leben. Und das sollte man auch durchaus mal rausstellen dürfen. Ohne dass ich das permanent nur kritisch sehe, was in diesem Land passiert. Und du hattest vorhin so einen schönen Satz gesagt hier, ich weiß nicht, ich glaube zwei oder drei Vorredner vor mir. Du hast gesagt, dass du persönlich Leute nicht leiden kannst, die irgendwas propagieren und dafür eigentlich nicht einstehen müssen.
Nee, das habe ich nicht gesagt, dass ich die nicht leiden kann. Ich habe gesagt, dass ich eher Leuten glaube, die unter ihrem Klarnamen Dinge publizieren, weil sie dann dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Gut, erscheint mir seriöser, als irgendwelchen Kürzeln und Pseudonymen im Internet zu glauben.
Ja, wie es jetzt im Internet so üblich ist. Aber wenn man es jetzt mal hier so über den Äther nimmt, dann kann man auch sagen, dass du ja auch die Freiheit besitzt, sagen wir mal im Rahmen jetzt deiner Moderation, ja auch dein Sendungsbewusstsein in die Welt rauszugeben. Und das nimmt dir ja auch persönlich niemand. Also so gesehen kann ich mich durchaus hier in einem freien Land wähnen. Wir können uns darüber frei unterhalten. Ich glaube, wenn dein Sender in irgendwelchen anderen Staaten auf dieser Welt stehen würde, könnte das durchaus auch anders sein. Darüber solltest du dir auch bewusst sein.
Ich bin deiner Meinung. Ich kriege das nicht ganz zusammen, was du jetzt meinst, meine Äußerung darüber, welchen Quellen man warum eventuell mehr vertrauen könnte und welchen weniger, damit das
man
in dem frei ist, zu sagen, was man möchte in dieser Sendung.
Ja, hier eben das, was du eben vorhin gesagt hast, hier als du gerade mit meinem Vorredner diskutiert hattest, bezüglich der Überwachung. Er hatte ja auch, sagen wir mal, relativ moderat rübergebracht, dass jemand, der nichts zu verbergen hat, der braucht sich im Großen und Ganzen auch keine großen Sorgen machen. Man hat irgendwo vielleicht ein bisschen beklommenes Gefühl. Wenn ich mich mit Oma und Opa unterhalte, dann ist wahrscheinlich der Inhalt, weiß ich nicht, wahrscheinlich relativ uninteressant. Ich würde mir Sorgen machen, wenn ich in einem totalitären Staat leben würde und Angst haben müsste, dass meine Informationen oder meine Weltanschauung, die ich jetzt natürlich in freien Telefonaten oder auch im Gespräch hier wie mit dir zum Besten geben kann, wenn die in irgendeiner Art und Weise ausgenutzt werden könnten. Aber das sehe ich in unserem Land ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube auch, dass die Gesetzgebung bei uns ja nach wie vor noch so ist, dass egal, ob es jetzt was mit Telefonüberwachung oder selbst hier diese Problematik hier mit den Chips, wo sie nun auf den Autobahnen dann da nachvollziehen wollen, wo man sich gerade befindet, was durchaus auch schon positive Aspekte zutage gefördert hat, da würde ich mir persönlich an meiner Stelle keine Sorgen machen. Weil dann bleibe ich auch bei dem Spruch, dass ich sage, solange ich hier ein normal gelittener Staatsbürger bin, der hier nicht kriminell auffällig ist und hier auch nichts veranstaltet, dann wird es mich nicht weiter belasten. Und dann wäre es mir auch egal, weil ich auch nicht glaube, dass unsere Gesetzgebung darauf ausgelegt ist, statistisch Milliarden von Daten zu sammeln, sondern ich glaube, es gibt ja sowas wie einen begründeten Anfangsverdacht oder es muss begründeten Verdacht geben, damit man auch von der Polizeiseite oder von den Organen, die dafür zuständig sind, da eben entsprechend hinterhergeht.
Aber darum geht ja jetzt gerade dann die Diskussion, ne? Also wie weit soll man da gehen? Welche Befugnisse sollen Behörden noch bekommen? Wenn man sich mal anschaut, wie die Vereinigten Staaten auf 9/11 reagiert haben, nicht nur was Außenpolitik und sogenannte Verteidigungspolitik angeht, sondern eben auch diese Sicherheitspolitik, dann stellt man fest, wenn man sich diese NSA-Sachen anguckt, alles, was Snowden da aufgedeckt hat und so, was die gemacht haben, ist beliebig alles gesammelt, was sie irgendwie kriegen können. Aus dieser Verletztheit heraus, so um irgendwie das Sicherheitsbedürfnis ihrer Leute zu befriedigen oder auch von mir aus auch tatsächliche Sicherheit herzustellen und so. Und das ist eine Antwort, wo ich finde, da sollte man schon drüber nachdenken, ob man das jetzt von dem Staatsgebilde, in dem wir leben, sofern man das überhaupt alles voneinander trennen kann, auch möchte.
Also ich bin jetzt nicht unbedingt ein USA-Bäscher. Aber ich würde dir hundertprozentig zugestehen, dass Organisationen wie NSA oder CIA, dass die wahrscheinlich ein bisschen schizophrener oder Verfolgungswahn ja unterwegs sind, als wir hier vielleicht in Deutschland. Das ist ja auch immer das, was so der Haupttenor ist. Aber ich nenne dir mal ein Beispiel, was mich zum Beispiel wirklich angefressen hat. Erinnere dich bitte, nachdem die Attentate am Freitag um 17 Uhr, 17.13 Uhr waren die beiden Aktionen da erledigt in Paris und in dem Vorort. Da hat es sage und schreibe 30 Minuten gedauert. Da habe ich dann ZDF angehabt, Heute-Journal, und habe einen Moderator da gehabt, der wirklich anderthalb bis zwei Stunden danach gleich die Frage stellen musste, was hat der französische Geheimdienst falsch gemacht? Wie konnte es zu diesen Attentaten kommen? Wer hat Schuld? Wer hat das nicht verhindert? Und bla und sülz. Und
wenn ich das berechtigte Frage, wenn sowas passiert.
Du sagst jetzt berechtigte Frage. Ein paar Minuten vorher geht es im Prinzip darum, dass ihr beide darüber diskutiert habt, ob man nun 200 oder 200 Terroristen über irgendwelche geheimdienstlichen Ermittlungen hätte, sagen wir mal, aus dem Verkehr ziehen können oder Attentate verhindern können, wie groß der Aufwand dafür ist. Ich meine, Frankreich hat meines Wissens auch ca. 60 Millionen Einwohner, ist nicht gerade klein von der Fläche her. Und ich mache mir darüber Gedanken, ob die nun auf einer No-Fly-Liste der Amerikaner gestanden haben, ob die Franzosen, die hätten die jetzt, sagen wir mal, gleich aus ihrem Wohnviertel herausnehmen sollen. Hätte ich mich dann auch fragen sollen, was soll dieser Geheimdienst, von dem einige Leute ja nicht wollen, dass er existiert oder dass er mit irgendwelchen Informationsquellen operiert, die dann dazu führen, die vielleicht wirklich Feuer aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, wie soll das funktionieren? Wenn ich einerseits, sagen wir mal, die Geheimdienste und alles, was dahinter steht, verteufle, andersrum, aber dann, wenn es dann wirklich geknallt hat, das sofort anprange und sage, ja, warum sind wir nicht geschützt worden?
Ja gut, ich habe jetzt die Haltung dieses Moderators und seine genaue Wortwahl natürlich nicht gesehen, aber wenn ich das jetzt mal davon abkopple und man die Frage stellt, an welcher Stelle womöglich Sicherheitsbehörden versagt haben, das ist ja auch nicht erstmal ein Bashing, sondern das ist ja auch eine recht progressive Frage. Also diese Frage werden sich die Sicherheitsbehörden auch gestellt haben, und zwar sofort. Was haben wir womöglich übersehen? Inwiefern hätten wir das mit unseren Möglichkeiten verhindern können? Also die Frage muss ja gestellt werden.
Ja, mit unseren Möglichkeiten. Und da kannst du natürlich groß und breit drüber diskutieren, was sind die Möglichkeiten? Es wird Leute geben, die dir sagen, hätte es, weiß ich nicht, eine bessere Telefonüberwachung oder was weiß ich, oder Internetüberwachung geben oder was immer diese Menschen da zur Verfügung haben, hätte das vielleicht im Vorfeld verhindert werden können und man hätte die noch, bevor sie zu diesen Aktionen geschritten sind, hätte man sie von der Straße wegfangen können. Ja, hat man jetzt nicht getan. So. weil wir ja, und ich sag mal so, ich meine, du bist auch ein Verfechter der Freiheit, ist es uns dann wert? Also ich meine, das sind die Fragen, die du selbst stellst. Mhm. Ja, also du musst sie nicht gleich selbst beantworten, aber du stellst sie in den Raum und sagst, ja, ist mir diese Freiheit dann wert? Dann muss es auch mal, da muss es ein bisschen Schwund beigeben, auf Deutsch gesagt, dann wird es auch mal zu solchen Attentaten kommen, weil ich jetzt nicht den totalen Überwachungsstaat auf die Beine gestellt
habe. Was wäre deine Antwort, Marco? Was entspricht deiner Haltung?
Naja, also ich habe das Problem damit, ich habe ja gesagt, ich bin relativ regelmäßiger Hörer bei euch, weil ich eure Diskussionsrunden einerseits also zumindest abendfüllend finde, sehr interessant finde, aber manchmal kommt mir dann auch die Galle hoch, also ich werde mich jetzt noch nicht...
Huch! Nein, jetzt unterstellen wieder alle, ich hätte irgendwas manipuliert. Marco, hör auf, ich dachte schon, du warst weg in dem Moment, wo du sagst, mir kommt die Galle hoch. Ich sehe sie schon, die Facebook-Kommentare, da klickt er ihn weg, da schmeißt er ihn raus. Nein, du bist glücklicherweise noch da. Also dir kommt manchmal die Galle hoch, wenn die Moderatoren so dumm sind.
Nein, es geht nicht um dumm, sondern es geht einfach darum, dass du, und da kommt wieder mein Eingangssatz, du hast die Freiheit, mit den Leuten so zu diskutieren und auch dein Sendungsbewusstsein rauszugeben. Das ist mal eindeutig. Wenn es dann in irgendeine Richtung geht, die, sagen wir mal, deinem Weltbild nicht entspricht, sind wir jetzt wieder beim Thema Freiheit, dann hast du natürlich auch die Möglichkeiten, und ich sage jetzt nicht die Macht, diese ganze Diskussion mit demjenigen in der Leitung hast, auch entsprechend in die richtige Richtung zu schieben.
Das kommt drauf an.
Mich mal interessiert, was ich meine. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, du hattest letzte Woche, da ging es um die Thematik hier auch, im Prinzip immer ja dieselbe Problematik in letzter Zeit, da ging es dann eben um wirklich, fühlst du dich von Ausländern bedroht? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, dass du einen türkischen Mitbürger, der namens Kent in der Leitung hattest. Hm. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Hm. Da sagte also der liebe Kent, mir sagt, also falls du noch als Hilfestellung brauchst, der sagt, er ist zu 95% Deutscher, so fühlt er sich auch. Die zwei Sachen, die er nicht macht, ist Alkohol und Schweinefleisch, ist ja ihm völlig benommen, entspricht seiner Religion, alles wunderbar. Und dann sagte er einen Satz, so frei nach dem Motto, wer sich in Deutschland aufhält und hier lebt, der sollte sich auch entsprechend ein bisschen dem Gastgeberland anpassen. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand dafür so platt gemacht wurde, wie von dir in diesem
Nein,
Augenblick.
Kent hat gesagt, dass er findet, dass es Möglichkeiten geben sollte, Leuten die Staatsbürgerschaft zu entziehen und sie auszubürgern. An der Stelle habe ich mir das Recht genommen, da vielleicht mal zu widersprechen und zwei, drei Fragen aufzuwerfen, ob das so im Sinne des Erfinders ist.
Aber zumindest aushalten muss man, dass jemand selbst, der also jetzt sagen wir mal nicht, ich sag mal jetzt Urdeutscher ist, um es mal mit so einem blöden Begriff zu kommen, dass selbst der sagt, also ich glaube, er war sogar in Berlin geboren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass der einfach aus seiner Seite, aus seiner Sicht sagt, dass jemand, der in Deutschland lebt, und ich möchte jetzt, wenn ich jetzt noch sagen würde, christliches Abendland, dann würde dir wahrscheinlich der Kamm schwellen. Aber
ich würde wissen wollen, was du damit meinst.
Wir in einem gewissen Kulturkreis leben. Und wir haben auch, sagen wir mal so, wir haben eine Gesetzgebung, wir haben Traditionen, darauf kann man sich stolz, lassen wir mal den Begriff weg, aber man kann sich entweder darauf beziehen und nach diesen Werten leben und dann lebt man hier in dieser deutschen Wertegesellschaft. Und selbst dieser türkischstämmige Mensch bestätigt einem das und sagt, ja, er ist ein Bestandteil dieses Landes, er hat sich dieses Land ausgesucht, um hier zu leben, hier gibt es eine gewisse Gesetzgebung, hier gibt es gewisse Regularien und an die möchte er sich halten. Deswegen ist er kein Kuscher oder kein Zucker.
Nee, hat auch keiner gesagt. Also der konnte ja auch ausreden und ist durchgekommen und hat seine Meinung gesagt und es war ein sehr zivilisiertes Gespräch zwischen uns und ein Austausch von Argumenten. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst, Marco.
Werde ich dir sagen, du hast ihm, insofern hast du ihm nachher selbst Rassismus vorgeworfen, indem er gesagt hat, also daran erinnere ich mich sehr genau, er selber stellte in Frage, ob Ausländer, die sich nicht an diese Regularien, von denen wir jetzt hier gerade gesprochen haben, also ohne dass es jetzt hier in irgendwelche terroristischen Anwandlungen gehen muss, dass die hier eventuell fehl am Platz sind. So, daraufhin hast du gesagt, natürlich können auch Ausländer Ausländerhasser sein, so ungefähr. Und damit hast du ihn fast in die Rassistenecke
gekriegt,
obwohl der Typ natürlich sehr moderat geantwortet
hat. Nein, erstmal hat er nicht moderat geantwortet, sondern er hat sehr kultiviert geantwortet, aber seine Haltung war sehr hart und nicht deiner
entsprechend.
Sie war einfach sehr hart, so. Also sie war sehr repressiv. Und was wollte ich noch sagen? Ich frage mich die ganze Zeit, Marco, ob das so interessant ist für die Zuhörer, wie du jetzt die Arbeit des Moderators in der vergangenen Woche bewertest oder ob wir von da aus vielleicht auf was Allgemeines kommen können, wo sich alle wieder angesprochen fühlen, auch die nicht letzte Woche Blue Moon oder Late Line gehört haben.
Okay, weil irgendwie passt es für mich doch alles irgendwie zusammen. Weil diese Freiheit, die sich dieser Mensch, und wir brauchen jetzt nicht auf letzte Woche abdriften, also meine, wie gesagt, mein Grundtenor, auch mal der Grund meines Anrufs bleibt eigentlich, dass ich schon davon überzeugt bin, dass wir hier in einer relativ freiheitlichen Demokratie leben und dass hier auch die Menschen, sagen wir mal, ihren Neigungen und ihren Wünschen und ihren Ambitionen noch entsprechend nachgehen können. Das würde ich mal diesem Land nicht absprechen.
Okay, dann noch eine Frage, um es da an der Stelle wieder zu schließen, auch wenn wir es schon gestreift haben. Müssen wir das jetzt verteidigen?
Ich finde, dass es verteidigungswert ist, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt andere Statistiken, nachdem wir in der Welt als das beliebteste Land dieses Planeten auserkoren worden sind. Das wird Gründe haben, weil wir, glaube ich, als Bundesrepublik Deutschland ein relativ ordentliches Gesamtpaket anbieten. Ja, wir leben in einem demokratischen Staat, in dem weitestgehend die Menschen hier, was weiß ich, solange sie sich an Gesetz und Ordnung halten, also auch, sagen wir mal, ein freies Leben führen können und ihren beruflichen, privaten, ja, spinnen wir das weiter, sexuellen, kulturellen Neigungen auch nachgehen können, ohne hier großartig hier Repressalien fürchten zu müssen. Das ist in anderen Nationen ganz sicher anders.
Okay, und dann gegen wen müssen wir das verteidigen?
Gegen die Menschen oder gegen die Gruppierungen, die da opponieren, würde ich sagen. Und das können entweder religiöse Gruppen sein, das können aber auch weltanschauliche Gruppen sein. Wie gesagt, ich möchte das ausdrücklich hier nochmal gerade rücken. Also man hat Rechtsextremismus genauso zu bekämpfen wie irgendwelchen radikalen Islamismus oder irgendwelche Linksradikalen, die sich nicht, was weiß ich hier, entsprechend so verhalten, dass man sagen kann, das ist gesetzeskonform. Und dafür lohnt sich das, glaube ich.
Mhm. Okay, das heißt aber... Bitte?
Du nicht?
Wie?
Bist du nicht der Meinung?
Dass sich das lohnt?
Ja.
Ich bin mir unschlüssig darüber, inwiefern dieser islamistische Terrorakt in Paris tatsächlich als Angriff auf deine und meine Freiheit verstanden werden kann.
Weißt du... Ich habe ein Problem damit, wenn die Sache verniedlicht wird, um es mal so auszudrücken. Ich möchte einerseits nicht, dass du den Islamismus in seiner radikalsten Form verniedlichst, genauso wenig wie man den Rechtsradikalismus, jetzt nehmen wir mal die Sache wieder mit Pegida, natürlich sind die Gründungsmitglieder oder sagen wir mal die Gründer dieser Aktion werden aus dem rechtsradikalen Lager zu finden sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, und man kann auch der Meinung sein, dass es ziemlich dusselig ist, sich jetzt diesen Bewegungen anzuschließen, weil man sich ja vor einen Karren spannen lässt, der eigentlich da nicht hingehört. Vielleicht wäre das Motto, wenn das Motto anders wäre, mach mal ein Motto in Berlin, mich kotzt die Gesamtsituation an. Wahrscheinlich wirst du 300.000 Leute auf die Straße kriegen. Da können dann alle möglichen Motivationen bei sein, die eben sagen, so wie das ja vorhin gesagt wurde, ich möchte mal wieder eine deutsche Sprache im Supermarkt hören oder mich stinken die Hartz-IV-Empfänger an oder ich kann die Gewalt einfach auf Deutschlands Fußballplätzen nicht ertragen oder was
einfach
auch immer.
Gegen alle.
Ja, da könnte alles bei rauskommen und dann hätte das Thema ein anderes Motto. Also das würde ich noch nicht mal, aber in diesem Falle, um mal bei dem Satz zu bleiben, diese Verniedlichung der beiden Extreme, das passt mir nicht.
Ja. Ja,
dass Terrorismus in seiner ärgsten Form, so wie man hier gerade erlebt hat, dass man den abzulehnen hat, also jedenfalls wenn man ein normalsterblicher Mensch ist, das ist, glaube ich, selbstverständlich.
Hm.
Bin ich schon der Meinung. So, und jetzt gibt es Menschen, die haben Probleme damit, oder dieses Wort, ich hatte, war das bei euch vorhin auf dem Sender, als ihr die Worte Überfremdung und Volksverrat mal definiert habt aus dem Duden, wo das herkommt, der Ursprung? Ich glaube, nee. Ja. Hatte ich, glaube ich, bei euch gehört. Das wird natürlich also, irgendwo alles aus diesen Zeiten kommt. Aus dem Nationalsozialismus ist auch klar. Und dass Goebbels der Präger dieses Ausdrucks war, ist alles richtig. Muss man also nicht blind nachahmen. Aber dass Leute Befindlichkeiten damit haben, dass, ich weiß jetzt ja nicht, wie viel es in Berlin sind, ich glaube, es gibt 150.000 Türken, also jedenfalls türkischer Abstammung, bei einer Gesamtbevölkerung von 3,3 Millionen, glaube ich, insgesamt, könnte man jetzt immer noch sagen, das ist ja nicht so viel, ist alles in Ordnung.
Sind das denn Türken-Türken oder Deutsch-Türken oder Türkendeutsche oder was?
Guck mal, du hast die besseren Recherchemöglichkeiten, das könntest du mir vielleicht besser beantworten.
Nee, ich habe meinen Computer schon ausgemacht, weil die Sendung gleich vorbei ist.
Ja, also bloß trotzdem kann man doch in seinem Gefühl kann man der Meinung sein, zumindest ich kann das jetzt nur als Berliner sagen, dass man durchaus hier, sagen wir mal, gewisse Dominanzen hat, da hat so jeder seinen Stadtbezirk. Ja? Also vorhin deine These, dass es in Neukölln erst seit 5 Jahren Türken geben soll, das würde ich an deiner Stelle auch nochmal recherchieren.
Das war eine ironische Antwort darauf, dass jemand meinte, dass diese Überfremdung so schnell stattfinden würde, dass sich die Ummis im Supermarkt nicht mehr wohlfühlen. Ein Beweis mal wieder dafür, dass sich Ironie im Radio nicht überträgt. Marco, wir kommen von einem zum anderen und dabei warten noch Sarah und Peter noch in der Leitung. Vielen Dank dir.
Dankeschön.
Ja. Bis dann, tschüss.
Ciao.
Sarah, die Welt ist schlecht.
Ja, hallo. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich in den letzten Jahren also mich bezüglich Rassismus und Judenhass also immer unfreier fühle. Ich bin zwar selbst sogenannte Bio-Deutsche, wie Buschkowski so schön schreibt. ist auch ein bisschen sarkastisch. Ich würde mir wünschen, dass in den Schulen ja mehr noch über Rassismus und Judenfeindlichkeit, dass das mehr, dass erstmal die Kinder auch lernen, frei zu sprechen, zu diskutieren, auch über Tabus. Was ich finde, was hier in der Sendung auch teilweise gemacht wird, das finde ich total toll, explizit bei dir. Dass ich aber der Meinung bin, dass auf jeden Fall die Schere im Kopf auf der einen Seite wieder stärker geworden ist und auf der anderen Seite aber es wieder mehr möglich ist, den Hass auf Ausländer und auf Juden zu verbalisieren.
Das heißt, an dieser Stelle findest du, ist dieses Land zu frei oder nicht frei genug?
Ich finde, dass Freiheit gar nichts Statisches ist, sondern dass wir alle daran arbeiten müssen. Und das heißt auch daran arbeiten müssen, dass die bestehenden, also Tabus, Scheren im Kopf und so weiter, dass wir daran arbeiten, dass Leute aussprechen können, was sie denken, dass gleichzeitig aber auch eine gewisse Bildung erfolgen kann, eine Bildung zur Demokratie.
Muss Freiheit, du sagst, Freiheit muss neu erarbeitet werden, ist kein statischer Zustand. Die letzte Frage am Ende dieser Sendung, wo wir 2 Stunden lang über Freiheit geredet haben, was Freiheit bedeutet und wo sie tatsächlich oder wo nur vermeintlich bedroht ist. Jetzt habe ich, während ich diese Sätze sage, meine geile Abschlussfrage vergessen. Doch, muss Freiheit auch verteidigt und erkämpft werden in unserer historischen Situation, jetzt im Moment?
Ja, auf jeden Fall.
Gegen wen?
Zum Beispiel gegen den Rassismus, der in uns allen mehr oder minder ist. Ja? Da müssen wir alle dran arbeiten.
Also Freiheit muss verteidigt werden gegen das Böse im Menschen, das in uns allen wohnt.
So. Na gut, und das können wir eben differenzieren und das ist unter anderem auch eine Form von Rassismus.
Sarah, das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank.
Okay.
Tschüss. Peter, tut mir leid, wir sind am Ende der Sendung.
Kein Ding.
Babette Conradi folgt jetzt mit dem Nightflight, bringt euch 3 Stunden durch die Nacht. Mein Name ist Hendrik Schröder und wir hören uns wieder, wenn ihr mit mir reden wollt, sehr, sehr gerne. Kommenden Montag ab 22 Uhr im Blue Moon und zum Musik hören am Donnerstag, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Punkrock Nightflight hier auf Fritz. Raus geht's mal wieder mit Herr Binner. Wohlstandsprobleme singt er uns. Den Song findet ihr kostenlos, so wie alle anderen Binner-Songs unter herbinner.de. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.